Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin.
To know war is to know that there is still madness.
I don't think we've even seen the tip of the iceberg.
I am fighting for my future.
We are fortunate to be alive at this moment in history.
Nun, diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen?
Langzeitläufer.
120 Jahre in 120 Folgen.
Hallo, wir sind zurück mit dem Jahr 1920, der Beginn einer neuen Ära, nachdem der Erste Weltkrieg im letzten Jahr, also 1919, vorbeigegangen ist. Und gleichzeitig befinden wir uns im Jahr 2021 mitten in der vierten Covid-Welle. Eine Entwicklung, über die wir vielleicht im Jahr 2030 auch nochmal sprechen werden, wenn wir
Bestimmt. Also wenn wir bis zu diesem Jahr kommen.
Ja, du alter Pessimist. Wenn wir entsprechend unseres Podcast-Konzepts, wie es jetzt eigentlich geplant ist, im Jahr 2030 ankommen und dann über die 2020er Jahre reden, werden wir vielleicht auch nochmal darüber sprechen, dass Zuckerberg mit seiner Idee einer zweiten Welt um die Ecke gekommen ist.
Ja, wobei das Metaverse ist nicht
seine Idee. Auf jeden Fall nicht. Und in dieser Sendung wird es auch unter anderem um einen Vordenker dieser Idee gehen.
Ah.
Um mal wieder einen kleinen Clickbait zu setzen oder Herbait-Cliffhanger. Naja, aber auf jeden Fall nochmal kurz zusammengefasst für alle, die das erste Mal dabei sind. Wir reisen durch 120 Jahre Weltgeschichte, genauer gesagt die Geschichte des 20. Jahrhunderts und ein Stück des 21. und haben angefangen mit dem Jahr 1910, sind jetzt im Jahr 1920 angekommen.
Genau, und wir starten ja normalerweise mit dem Gefühl zum Jahr.
Aber ich habe diesmal noch ein paar Nachträge zum Jahr 1919.
Ja.
Und zwar haben wir komplett übersehen, dass in diesem Jahr die Sterne schief standen.
Was heißt das denn?
Die New York Times schrieb auf ihrer Titelseite, dass 10. November 1919 Lichter am Himmel alle schief.
Das klingt wie eine Bildschlagzeile von heute.
Ja, ich finde den englischen Titel auch noch schöner. Lights all askew in the heavens. Man of science more or less agog over results of eclipse observations. Da kannst du dir vielleicht auch schon ein bisschen denken, worum es geht.
Es ging um eine Sonnenfinsternis, irgendwas? Nee, ich war gerade ganz kurz abgelenkt tatsächlich, als du das gesagt hast.
Ja, aber Sonnenfinsternis ist schon mal richtig. Ich erzähle gleich auch nochmal, was es damit auf sich hatte, aber ich fand auch den Titel Lights All Askew in the Heavens so wahnsinnig schön und poetisch. Da kommt Poesie und Wissenschaft eigentlich ganz schön zusammen. Einige Tage vorher hatte auch schon die Londoner Times einen Artikel mit den Worten Wissenschaftliche Revolution, neue Theorie des Universums, Newtons Vorstellung gestürzt, herausgebracht, bisschen weniger poetisch formuliert.
Ah, okay, jetzt langsam verstehe ich, glaube ich, worum es geht. Es geht darum, dass die Newtonschen Gesetze zwar irgendwie ganz nett sind für eine Annäherung an die Realität, aber nicht der Realität entsprechen oder auch die Kepler-Gesetze, sondern dass es da eben diese Relativitätseffekte gibt. Geht es da in diese Richtung?
Mehr Aufschluss gibt uns vielleicht der Titel der Berliner Illustrierten Zeitung vom 14. Dezember 1919. Und zwar titelte es da neben einem Foto Einsteins eine neue Größe der Weltgeschichte, Albert Einstein, dessen Forschungen eine völlige Umwälzung unserer Naturbetrachtung bedeuten und den Erkenntnissen eines Kopernikus, Kepler und Newton gleichwertig sind.
Ja, genau. Und witzigerweise meine ich das so wahr, dass diese britischen Wissenschaftler, die das damals festgestellt haben wollen, dass da Einstein näher in der Realität ist als Kepler und Newton, dass die tatsächlich so große Messfehler gemacht haben, dass sie eigentlich wiederum falsch lagen, aber die Aussage, die sie getätigt haben, war eben dann doch wieder korrekt. Also sie haben da schon, glaube ich, ziemliche Messfehler gemacht, aber natürlich hatten sie recht, also nur aufgrund von falschen Daten trotzdem.
Von den falschen Daten hatte ich jetzt eigentlich nichts gelesen. Also die Daten wurden angezweifelt häufiger, aber es konnte dann später nochmal nachgewiesen werden, dass sie richtig lagen.
Mhm. Wie gesagt, lang mit der Aussage richtig, aber ich meine, sie hatten trotzdem ziemlich große Messfehler drin. Ich habe das aus irgendeinem Lexikon der populären Irrtümer aus meiner Jugend, also das ist eine verblasste Erinnerung jetzt auch, aber…
Naja, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, Einstein hatte recht.
Ja, Einstein hatte recht. Das ist bis seine, heute sehr, sehr oft bewiesen, ja.
Mit also. Seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Mhm. Und was er vorhergesagt hatte, war nämlich, dass bei einer Sonnenfinsternis gemessen werden konnte, dass das Licht der Sterne um die Sonne herum wegen der Gravitation der Sonne gekrümmt ja. sein muss. Und das hat er sich halt vorher theoretisch überlegt und er hat sich dann halt überlegt, dass man während einer Sonnenfinsternis wahrscheinlich ganz gut das beobachten und nachweisen kann. Und so kam es dann auch. Und er war dabei auch gar nicht der Erste, der sich das so überlegt hat. Und zwar hatte der englische Gelehrte und Geistliche John Mitchell schon im Jahr 1783 vermutet, dass Licht nicht immer geradlinig läuft, sondern von der Schwerkraft eines Körpers abgelenkt werden kann. Mhm. Und er ging auch noch einen Schritt weiter und beschrieb einen Riesenstern, dessen Gravitation so groß sein sollte, dass die von dem Stern ausgesandten Lichtteilchen wieder auf seine Oberfläche zurückfallen würden. Und damit hat er eigentlich sogar schon das Schwarze Loch beschrieben. Eigentlich schon vor Einstein so diese Phänomene vorhergesagt. Mhm. Aber kommen wir mal wieder zurück zu Einstein und was das für sein Leben auf der Makroebene bedeutet hat, dass irgendwie da dieser Medienrummel losging mit den schiefstehenden Sternen. Und zwar fand er das wahnsinnig lästig, dass irgendwie dann so dieser Hype losbrach. Er hat wohl sogar vom Briefträger geträumt, der ihm in dem Traum in Gestalt eines Teufels ständig neue Briefe bringt, obwohl er die alten noch nicht beantwortet hat. Hm. Und er schrieb an seinen Kollegen Max Born, bei mir ist es so arg, dass ich kaum mehr schnaufen, geschweige denn zu vernünftiger Arbeit kommen kann. Also war nicht so der Medientyp, der Einstein.
Es gibt ja Leute, die behaupten, dass er sich tatsächlich auch ganz gut inszeniert hat. Ich meine, mit diesem Foto, wo er die Zunge rausstreckt und so weiter. Aber vielleicht war das ja auch nur ein Unfall und eigentlich wollte er das gar nicht provozieren, diese Berühmtheit zu werden.
Ja, oder so wie viele Medienleute braucht und hasste er das Publikum zugleich.
Das kann auch sehr gut sein.
Was eine wunderbare Überleitung ist zu einem anderen relativ geltungssüchtigen Typen, der aber auch eine wirklich wegweisende Neuerung ins Jahr 1919 gebracht hat, von der auch schon mehrmals die Rede war. Kannst du dir vielleicht denken, was?
Sag mal, irgendwie einen Hinweis?
Freischwinger, Stuhl.
Nee, keine
Ahnung. Designklassiker.
Eames? Nee, das ist ja viel später. Nee, keine Ahnung.
IKEA, Lego.
Nee, sag, ich weiß. Ach,
ich glaube, es ist so naheliegend, dass man, ja, das Bauhaus.
Ach so.
Das wurde 1919 offiziell gegründet, aber wir haben eigentlich schon relativ viel drüber gesprochen und ich glaube, ich habe auch nicht verschwiegen, was ich davon halte. Mhm. Also beziehungsweise man kann es ja nicht eindimensional sehen und es waren ganz, ganz großartige Leute am Bauhaus und haben super interessante Sachen gemacht. Aber ich hatte ja in einer der vorherigen Sendungen schon mal erzählt, dass Gropius selbst eigentlich vor allem daran talentiert war, sich mit seinem Bauhaus zu vermarkten, intelligente Leute da, also gute Leute da mit reinzuholen und auf die Anfragen des Marktes zu antworten. Also eigentlich eher so ein Marketinggenie war.
Ich habe das mit Freischwinger nicht verstanden. Wieso Freischwinger?
Das ist einer der Designklassiker, die am ehesten mit dem Bauhaus oder sehr stark mit dem Bauhaus verknüpft werden.
Okay.
Das ist dieser Stuhl, der auch in jedem 80er-Jahre-Büro, glaube ich, stand.
Ah ja, okay, wenn man googelt, sieht man direkt, was gemeint ist. Okay, das war mir nicht bewusst, dass der so heißt.
Okay. Ist vielleicht auch eher so ein Ding unter ArchitektInnen und
Designern. Ich habe an Boxen gedacht eben, als du Freischwinger gesagt hast, okay.
Ja, ist auch nicht, ich find die auch nicht so bequem, diese Stühle.
Sieht auch nicht so bequem aus, muss man sagen, ja.
Also dieses Form follows function ist auch eigentlich so ein bisschen ein Mythos, was
ja,
die Bauhaus.
Ja, absolut. Das ist aber auch generell ein Mythos, auch bei denen sie sich vom Bauhaus inspiriert haben lassen, wie zum Beispiel Apple. Also, wenn Form follows Function gelten würde, dann wären zum Beispiel die USB-Eingänge vom iMac nicht hinten, sondern vorne. Das sähe aber scheiße aus und deswegen ist es nämlich genau umgekehrt. Ja. Ist die Form followt sozusagen dem Design in der Regel und nicht der Function.
Ja. Und es gab auch irgendwie so abgefahrene Stühle, die so nach hinten abgeschrägt waren, so dass man eigentlich gar nicht mehr rausgekommen ist, wenn man einmal drin saß. Aber naja, ich glaube auch eher, dass das Bauhaus irgendwie vielleicht deshalb so populär geworden ist, weil es halt eben dieses minimalistische Design, was man vielleicht auch ganz gerne anschaut,
ja.
Was das überstrapazierte postmoderne Gemüt beruhigt vielleicht. Mhm.
Ich habe zu dem Thema später bei den Kulturnews auch noch was.
Mhm.
Stichwort Ornament und Verbrechen.
Ah ja, sehr schön. Soll ich ein bisschen vorlesen aus dem Bauhaus-Manifest?
Mhm.
Okay. Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau, Ausrufezeichen. Ihn zu schmücken war einst die vornehmste Aufgabe der bildenden Künste. Sie waren unablösliche Bestandteile der großen Baukunst. Heute stehen sie in selbstgenügsamer Eigenheit, aus der sie erst wieder erlöst werden können durch bewusstes Mit- und Ineinanderwirken aller Werkleute untereinander. Architekten, Maler und Bildhauer müssen die vielgliedrige Gestalt des Baues in seiner Gesamtheit und in seinen Teilen wieder kennen und begreifen lernen. Dann werden sich von selbst ihre Werke wieder mit architektonischem Geiste füllen, den sie in der Salonkunst verloren. Die alten Kunstschulen vermochten diese Einheit nicht zu erzeugen. Wie sollen sie auch, da Kunst nicht lehrbar ist? Sie müssen wieder in der Werkstatt aufgehen. Diese nur zeichnende und malende Welt der Musterzeichner und Kunstgewerbler muss endlich wieder eine bauende werden. Wenn der junge Mensch, der Liebe zur bildnerischen Tätigkeit in sich verspürt, wieder wie einst seine Bahn damit beginnt, ein Handwerk zu erlernen, so bleibt der unproduktive Künstler in Anführungsstrichen künftig nicht mehr zu unvollkommener Kunstübung verdammt, denn seine Fertigkeit bleibt nun dem Handwerk erhalten, wo er Vortreffliches zu leisten vermag. Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück. Denn es gibt keine Kunst von Beruf. Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers. Gnade des Himmels lässt in seltenen Lichtmomenten, die jenseits seines Wollens stehen, unbewusst Kunst aus dem Werk seiner Hand erblühen. Die Grundlage des Werkmäßigen aber ist unerlässlich für jeden Künstler. Dort ist der Urquell schöpferischen Gestaltens. Bilden wir also eine neue Zunft der Handwerker ohne die klassentrennende Anmaßung, die eine hochmütige Mauer zwischen Handwerkern und Künstlern errichten wollte. Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in seiner Gestalt sein wird. Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird als kristallenes Sinnbild eines neuen kommenden Glaubens. Man fragt sich, ob er sich da bei den Futuristen irgendwie so seine Scheibe abgeschnitten
hat. Ich habe mich gerade gefragt, welche Drogen er genommen hat, als er das geschrieben hatte, aber ja.
Ja, ich glaube, das war vielleicht ein bisschen hart im Krieg für ihn. Nee, also Gropius war ja tatsächlich auch also in the trenches, im Graben mit dabei und hat wohl sich dort auch, so wie einige seiner Zeitgenossen, ziemlich radikalisiert. Also in Briefen aus dem letzten Kriegsjahr zeigte er unter anderem einen wirklich rasenden Antisemitismus.
Ach, also, das wusste ich gar nicht, dass er Antisemit war, okay.
Bezeichnete Juden als zersetzendes Gift und den Teufel der Welt.
Okay, ziemlich eindeutig.
Ja, man hat sich dann halt nach dem Krieg total in die Arbeit gestürzt. Also das hat halt wahrscheinlich seine ganze Kraft in die Verdrängung der Geschehnisse und eben in den Aufbau halt seiner Vision gesteckt. Auf jeden Fall, was er ja darin andeutet oder auch so dem Image des Bauhauses immer wieder beigegeben hat, war auch dieser demokratische Gedanke, also das Handwerk und die Kunst kommen zusammen und wir setzen uns über das elitäre Akademische hinweg und machen hier was ganz Neues mit unseren Händen. Es widersprach eigentlich so ziemlich seiner eigenen Geisteshaltung. Also er war wohl ein ziemlich elitärer Snob und beschwerte sich zum Beispiel in einem Brief an seine Mutter darüber, dass der Pöbel jetzt auch mit der Bahn in der ersten Klasse fahren dürfe. Und während er ja in der späteren Entwicklung des Bauhauses so immer mehr auf serielle Produktion gesetzt hat, Also und auch öffentliche Zitate von ihm bekannt sind, die sagen, ja, niemand will sich heute noch die Schuhe maßschneidern lassen und man will jetzt einfach das leicht Verfügbare und die Massenproduktion. Und selbst hat er aber sein ganzes Leben lang so maßgeschneiderte Designeranzüge getragen. Und also, ja, das auf jeden Fall jemand, der die Geschichte mitgeprägt hat, aber wirklich nicht unkontrovers. Und entsprechend sollte man vielleicht auch wirklich die Geschichte des Bauhauses sehen. Also es ist kein geweihter Tempel menschlicher Schöpferkraft, sondern hat auch wirklich so seine dunklen Seiten. Und vor allem die eigentlichen Bauwerke wurden später auch, also vor allem als Gropius dann in Amerika war, fiel halt auf, dass einige der Ideen auch wirklich antiquiert waren. Also dass so die wirkliche Innovation eigentlich gar nicht unbedingt da war. Also dass die Bauprinzipien waren wohl ungefähr auf dem Stand von 1850 und teilweise auch super umständlich. Heute wird halt häufiger von Architekten kritisiert, dass so dieses Klinische und Kubische eigentlich nur die Vorstädte der Welt verschandelt und es werden so Appelle abgesetzt, doch irgendwie endlich aufzuhören, immer wieder diesen komischen Bauhausstil zu imitieren, ohne drüber nachzudenken, was das wirklich mit einer Umgebung macht. Also ein Professor Christoph Meckler, Architekt und Stadtplaner mit Weltruf, sagt wohl unter anderem, warum schaffen wir es eigentlich nicht, einen Städtebau zu machen, in dem sich unsere Gesellschaft wohlfühlt, und gibt dem Bauhaus eben die Schuld dafür, dass das nicht klappt.
Wobei, da gab es ja durchaus größere Bausünden als das Bauhaus, würde ich sagen. Oder ist die These, dass sich jetzt hier die 50er bis 70er Jahre Bauten, die ja sehr funktional waren und sehr schmucklos, dass sie sich dann stark an Bauhaus orientiert haben?
Passiert eigentlich immer noch. Also ich, zum Beispiel in Potsdam, ich finde, da gibt es ja so viele Neubauten und das ist halt immer so dieses Prinzip, vier Wände, Glas, Stahl, Beton und ein Flachdach und fertig. Und wenn man da durchgeht, es hat halt irgendwie so was Uneinladendes. Also es ist schön clean und übersichtlich und man kann drin bestimmt auch ganz gut wohnen, aber es ist irgendwie so ein leicht tristes Gefühl, wenn man da durchgeht.
Jetzt muss ich gerade an die Folge von Alles gesagt mit Günther Jauch denken, wo er sich
habe ich gar nicht gehört.
Hast du nicht gehört? Nee. Da redet nicht. Er auch viel darüber, dass er die guten alten Zeiten des Vorbauhausstils in Potsdam wiederbeleben will und auch viel Geld spendet und so weiter.
Sehr schön.
Ja. Ich habe auch etwas vergessen für das Jahr 1919, beziehungsweise eigentlich schon 1918. Ich habe es aber nicht nochmal nachbereitet. Ich will es aber trotzdem mal kurz erwähnen zumindest, denn es hat ein sehr, sehr bedeutender wissenschaftlicher Durchbruch stattgefunden im Jahr 1918, 1919. Ich würde sogar sagen, das ist eigentlich der größte wissenschaftliche Durchbruch überhaupt, zumindest was unser Weltbild angeht, nämlich die Quantentheorie bzw. Quantenmechanik, die ganz maßgeblich von Max Planck im Jahr 1918 entdeckt wurde und für die er 1919 dann den Physiknobelpreis noch für das Jahr 1918 bekommen hat. Wie gesagt, dazu habe ich jetzt nichts weiter vorbereitet. Ich kann gerne ein bisschen Freestyle drüber sprechen. Die Quantenmechanik, wie gesagt, ist einfach nochmal eine weitere kopernikanische Wende eigentlich in der Physik. Nach zunächst mal der Erkenntnis, dass nicht die Erde im Mittelpunkt steht, dann die Erkenntnis, dass Zeit und Raum relativ sind von Einstein und dann eben die Erkenntnis in der Quantenmechanik, dass eigentlich alles relativ ist. Also nicht einmal, also eigentlich ist es die Entdeckung des Unbestimmten in der Physik. Also in der Heisenbergschen Unschärfetheorie wird ja gesagt, je genauer du den Ort eines bestimmten Teilchens feststellst, desto ungenauer wird die Geschwindigkeit bei der Messung. Und zur damaligen Zeit, also 1918, 1920 und so weiter, war noch nicht klar, liegt es daran, dass wir einfach nicht genauer messen können oder liegt es daran, dass diese Dinge tatsächlich unbestimmt sind oder ungenau sind? Und inzwischen ist das klar. Also die Kopenhagener Theorie der Quantenmechanik, also die sagt, dass die Dinge im Innersten unbestimmbar sind und dass sich zum Beispiel Dinge in Wahrscheinlichkeitsräumen aufhalten, die ist inzwischen belegt durch die Bell'sche Ungleichung, die irgendwann mal bewiesen wurde. Ich kann da jetzt nicht weiter ins Detail dazu gehen, weil das verstehe ich selber nicht mehr, diese Art der Physik. Aber auf jeden Fall, das war ein großer Streit dieser Zeit zwischen Niels Bohr auch unter anderem und Einstein. Da hat also Niels Bohr in dem Fall recht behalten, die Dinge sind im Innersten unbestimmt.
Ja.
Und das war ja was, eine Vorstellung, die Einstein zuwider war. Er hat ja gesagt, der Alte würfelt nicht. Er war ja vom Gefühl her, sage ich mal, Determinist, auch wenn er das nicht hart vertreten hat und nie gesagt hat, die Welt ist so, aber es war so zumindest sein Gefühl, die Welt muss doch klare Regeln haben, nach denen sie funktioniert und es kann doch nicht sowas wie Zufall tatsächlich geben,
ja.
Aber die Quantenmechanik hat es dann zumindest auf lange Sicht schon gezeigt, dass es eben Zustände gibt, die unbestimmbar sind bis zum Zeitpunkt der Messung oder sich auch erst im Zeitpunkt der Messung bestimmen und dann eben auch nicht exakt. Und auch unser Atommodell zum Beispiel, das, was wir von der Schule immer im Kopf haben, dieses Rutherford-Modell, das ist auch falsch. Also es ist nicht so, dass irgendwie um einen Atomkern mit Protonen irgendwelche Neutronen drumherum fliegen, sondern es ist so, dass diese Neutronen sich in Wahrscheinlichkeitsräumen, in Orbitalen aufhalten.
Ja.
Und die können auch am anderen Ende des Universums sein. Oder zumindest da irgendwie in der da ungefähr, nur mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit halt. Genau, du hast gerade die Schrödingers Katze offen.
Genau, ich wollte nochmal nachgucken, wann das eigentlich war. Das war dann im Jahr 1935. Das
ist ja ein Gedankenexperiment einfach, ja. Die sozusagen, da geht es darum, dass Erwin Schrödinger sozusagen, er wollte eigentlich nur darstellen, welche absurden Folgen die Behauptungen der Quantenmechanik haben für die reale Welt und wollte damit eigentlich beweisen, dass die Quantenmechanik so nicht stimmen kann. Und also insbesondere diese Behauptung, dass sich der Zustand eines Teilchens erst dann bestimmt, wenn man sozusagen nachschaut, wenn man misst.
Ja, und durch den Lichteinfall beim Messen das Teilchen ja auch beeinflusst wird. Weshalb man
ja,
eigentlich
also durch die Beobachtung.
Genau,
ja.
Nichts anschauen kann, ohne es zu verändern.
Genau, und so ist es auch. Und was dieses Beispiel der von Schrödingers Katze zeigt, ist eigentlich dass es halt einen Unterschied gibt zwischen Makro- und Mikrokosmos. Die Katze ist halt im Makrokosmos, das ist das, was wir wahrnehmen, was wir mit der klassischen Mechanik, die falsch ist im Kern, aber halt annäherungsweise ganz gut beschreiben können. Und wie die Welt im Innersten aber funktioniert, das ist die Quantenmechanik. Und das ist ja schon sehr gut nachgewiesen. Und es gibt aber, wenn wir die Welt beobachten, sehen wir ja Gesetzmäßigkeiten, sehen wir Geschwindigkeiten und so weiter. Und das im Grunde dadurch, dass diese ganzen messy Details im Detail, dass die sozusagen alle zusammenkommen, dass die sich gegenseitig beeinflussen, da entsteht halt eine Makrowelt für unser Bild, für unser Auge, die so nicht existiert, aber die sozusagen näherungsweise einfach bei uns so ankommt. Und
ja.
Eine Katze ist halt Teil der Makrowelt, wir sind Teil der Makrowelt und Schrödinger stellt ja dieses Gedankenexperiment auf, was ist, wenn da irgendwie ein zufällig zerfallenes Atom drin ist, was giftig ist und wir wissen aber nicht, ob es jetzt zerfallen ist oder nicht. Und erst wenn wir nachschauen, bestimmt sich der Zustand. Und das heißt, die Katze ist sozusagen weder tot noch lebendig, solange wir nicht nachgeschaut haben. Aber so funktioniert natürlich nicht die Welt, denn da gibt es dann eben, die Katze ist eben Teil der Makrowelt und dementsprechend, ja, ich kann das jetzt nicht gut genug beschreiben. Dafür müsste man nochmal einen Physiker schreiben. Ich habe das schon mal alles irgendwann durchdrungen, aber es ist jetzt einfach zu lange her.
Ja.
Aber auf jeden Fall funktioniert diese Übertragung nicht so.
Ich fand es auf der Ebene, die vielleicht auch alle Nicht-PhysikerInnen verstehen, fand ich eigentlich gut genug erklärt. Wollen wir damit zum Jahr 1920 tatsächlich?
Ja, genau. Jetzt haben wir ja tatsächlich 25 Minuten über noch Nachträge von 1918 bis 1919 gesprochen. Dann lass uns gerne zum Jahr 1920 kommen. Und mein Gefühl zum Jahr 1920 ist ganz schön viel los.
Mal wieder.
Ja, aber diesmal, irgendwie, ich finde gerade auch kulturell noch mehr, ist ja auch ein bisschen das Klischee, dass dann in 20er Jahren eben es kulturell so richtig losgeht.
Ja.
Ich habe tatsächlich diesmal einige Kulturnews, was ja für mich schon was eine Neuigkeit ist, was ich ja selten hatte. Und auch insbesondere in Deutschland passiert wieder richtig viel. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich halt teilweise auch deutsche Quellen mir angeschaut habe, natürlich wie immer die Lemo-Jahreschronik und auch die deutsche Wikipedia. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Deutschland nochmal so ein richtiger Kulminationspunkt ist in diesem Jahr.
Ja, also ich glaube, an allen Teilen der Welt, die nicht ganz, ganz schlimm gebeutelt sind. Also ich glaube, auf dem afrikanischen Kontinent gab es nicht so viel Raum für irgendwie freie Entwicklung, weil nach wie vor alles besetzt war von den Kolonialmächten. Aber in den vielleicht als frei zu bezeichnenden Teilen der Welt ging es, glaube ich, simultan ziemlich zur Sache. Aber klar, also natürlich, in Berlin war bestimmt eins der kulturellen Epizentren. Und es ist sicherlich auch unser Blick, weil wir nun mal in dem Land sitzen und entsprechend uns ja auch viele deutsche Quellen anschauen.
Ja.
Aber es ist ja schon so, dass sich diese neue Ära überall so Bahn bricht. Vor allem auch, weil ja eben die ganze Welt durch den Krieg beeinflusst war und dadurch dort, wo man aufatmen konnte, das Aufatmen halt auch spürbar war und vor allem auch die Verdrängung der schrecklichen Erinnerung notwendig war. Und so wie Freud ja schon schrieb um die Zeit, ist ja Sublimierung eigentlich so einer der besten Mechanismen. Also Sublimierung ist die Verarbeitung schmerzlicher Erfahrungen oder Reize oder Impulse durch künstlerisches Schaffen oder Genuss von Kunst.
Ah ja. Stimmt, du hattest das auch schon mal in irgendeiner der frühen Folgen ausgeführt. Ich weiß nicht mehr, ob es 1910 oder 11 oder sowas war, aber ich meine, irgendwie hattest du das schon mal.
Ich habe mich dann irgendwann mit Freude eher zurückgehalten.
Um nicht diese Diskussion.
Diesen Glaubensstreit, ja. Um die Psychoanalyse zu entfachen. Mhm. Naja, ich habe witzigerweise einiges an Wissenschaftsnews noch dabei. Oder vielleicht nicht so sehr Wissenschaftsnews, aber auf jeden Fall Geschichten aus der Wissenschaft.
Mhm.
Aber kommen wir vielleicht mal zur Sache. Was hast du bei den Fun Facts?
Ich habe nur ein kurioses Alltagsobjekt. Diesmal keine, also Fun Facts vielleicht später noch in anderen Kategorien, aber nicht als eigene Kategorie. Vielleicht noch eine Vorbemerkung, weil das eine weltweite News ist, die jetzt keinem Kontinent zugeordnet ist. Die spanische Grippe ist dann im April des Jahres 1920 auch endlich vorbei und hat dann eben bis zu diesem Zeitpunkt grob geschätzt 50 Millionen Tote gefordert. Die Schätzungen liegen ja weit auseinander, wie wir schon in den letzten beiden Folgen, glaube ich, oder in den letzten Folgen vor allen Dingen besprochen haben. Das kuriose Alltagsobjekt heißt Pedoskop. Sagt ihr das was? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Das kommt vom lateinischen Wort für Fuß, Pedis, und Skopien betrachten. Und gibt da auch andere Bezeichnungen für, wie zum Beispiel Schuhfluoroskop. Und es geht dabei um ein Gerät, mit dem SchuhverkäuferInnen, vor allen Dingen Kindern, sozusagen geholfen haben, die passenden Schuhe zu finden. Also es war ein Röntgengerät tatsächlich, was um 1920 populär wurde, in den USA und in Großbritannien vor allen Dingen, aber dann später auch in Deutschland und anderen Ländern Europas. Und es ging einfach um eine Verkaufsförderungsmaßnahme, also insbesondere eben beim Schuhkauf von Kindern, dass die Schuhe auch passen. Das war auch so ein Argument, dass dann auch damit Geld gespart wird, dass man irgendwie keine Schuhe zweimal kauft. Und diese Geräte waren meist mit drei Okularen ausgestattet, sodass die Eltern und das Verkaufspersonal gleichzeitig mit dem Kind auf die Schuhe schauen konnten. Und du hast halt wirklich live sozusagen Röntgenstrahlen geschossen und konnte sehen, wie gut passt der Schuh.
Das ist ja wie so ein AR, so eine AR-App.
Ja, eine frühe AR-App. Allerdings muss man dazu sagen, eine ziemlich gefährliche, denn die Strahlen waren unkontrolliert natürlich zu dieser Zeit und es waren extrem hohe Dosen, also definitiv hohe Dosen, die heute nie so zugelassen werden würden. Und es gab auch schon relativ früh, also schon eigentlich direkt nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen, wissenschaftlichen Artikel dazu, dass das die menschliche Zellstruktur schädigen kann. Und es gab auch Kritiker damals schon. Und trotzdem wurden diese Geräte noch bis in die 1960er Jahre in Schuhgeschäften eingesetzt, in ganz Europa. In Deutschland wurden sie tatsächlich erst 1973 verboten mit der Röntgenstrahlenverordnung. Und in der Schweiz war sogar noch ein Gerät bis 1989 in Betrieb. Also das hätte ich sogar theoretisch noch als Kind in der Schweiz miterleben können, dass das eingesetzt wird. Das war übrigens vor allen Dingen eine Gesundheitsgefahr für die VerkäuferInnen, weil gut, die Kinder, die haben halt das dann einmal bekommen, aber die VerkäuferInnen, die daneben standen, die haben es halt den ganzen Tag bekommen.
Ja.
Und das hat sicherlich dazu geführt, dass wahrscheinlich der eine oder andere Krebs entstanden ist, der sonst nicht hätte entstehen müssen. Ja, also hat schon ganz gut Strahlen Wahnsinn. Verbreitet in dieser Zeit. Es gibt diesen Begriff Periskop übrigens heute auch noch in der Fußdiagnostik. Das sind einfach Röntgengeräte, die jetzt speziell den Fuß untersuchen. Das sind aber natürlich dann medizinische Geräte, die entsprechend abgenommen sind und auch nicht diese unkontrolliert hohen Strahlendosen verschießen.
Ja, das 20. Jahrhundert hatte ja auch so einige revolutionäre Neuerungen, wo man dann später gemerkt hat, dass das vielleicht im Alltagsgebrauch nicht so gesund ist.
Ja, generell sind ja Dinge, die neu sind, erstmal immer irgendwie cool und angesagt. Es gab ja dann auch eine Zeit lang irgendwelche Zahnpasta mit radioaktiver Strahlung und sowas, die dann angeblich besonders sauber macht und so.
Also Asbest, das feuerfeste Baumaterial für alle Gelegenheiten.
Ja, aber Asbest war es ja tatsächlich so, dass kann man den Leuten dieser Zeit fast gar nicht vorwerfen, dass sie das
die wussten das ja auch gar nicht.
Sie wussten es nicht und es war ja auch nicht giftig. Das perfide an Asbest ist ja, dass es die Lunge auf mechanische Weise zerstört.
Ja.
Und dass es eben alle Untersuchungen Richtung Giftigkeit eben überstanden hat, weil es eben nicht giftig ist im engeren Sinne, sondern eben mechanisch schadet, ja. Aber bei den Periskopen, wie gesagt, da gab es relativ früh Leute, die gesagt haben, das ist vielleicht nicht so cool, wenn wir unsere Kinder mit und die VerkäuferInnen mit Strahlen beschießen. Aber das hat sich trotzdem durchgesetzt.
Ja,
hast du denn Fun Facts?
Eigentlich nicht so richtig lustige Sachen. Also eher so, ja, vielleicht auch so Sachen, die vielleicht eher bemerkenswertes, vermischtes, buntes.
Mhm.
Am 1. Oktober wird Berlin durch ein Groß-Berlin-Gesetz, sogenanntes, zu einer 4-Millionen-Stadt.
Das hatte ich auch bei Europa einfach als Lokal-News sozusagen. Und was ich eigentlich am bemerkenswertesten finde, ist jetzt nicht unbedingt die Tatsache, dass es damals schon mal kurz mehr Einwohner hatte als heute, oder wir kommen jetzt gerade wieder an diese Grenze von 4 Millionen gerade, aber das ist einfach die drittgrößte Stadt, glaube ich, der Welt war, ne? Nach New York und London, meine ich, war es die drittgrößte Stadt der Welt damals.
Ja. Der Bonbonkocher Hans Riegel macht sich selbstständig und lässt eine Firma ins Bonner Handelsregister eintragen, die sich ziemlich durchsetzen wird im Laufe des Jahrhunderts. Kannst du dir vorstellen?
Riegel, da klingelt irgendwas. Was ist das nochmal?
Thomas Gottschalk.
Ach, Haribo.
Ja.
Ja, stimmt. Was ja für irgendwas mit Bonn steht. Aha. Also das Bo steht für Bonn auf jeden Fall.
Ah, Hans Riegel Bonn.
Ja, genau.
Dann am 17. Februar wird eine Frau aus dem Landwehrkanal gefischt, nach einem Suizidversuch, die später behauptet, die verlorene Zahntochter Anastasia zu sein.
Stimmt, das habe ich auch gelesen, aber ich habe nicht weiter recherchiert. Wie glaubwürdig ist denn ihre Behauptung gewesen?
Es ist wohl gar nicht glaubwürdig.
Ah, okay.
Also sie hat das steif und fest behauptet und da auf jeden Fall auch eine Karriere drauf begründet. Aber es wurde auf jeden Fall zweifelsfrei nachgewiesen, dass sie das nicht war.
Mhm.
Dann eine Sache, die auch eher so in Kultur und Literatur reinfallen würde, aber ich weiß nicht, ob du die Agatha Christie Bücher gelesen hast. Ich war mal eine Zeit lang da total drauf. Ich glaube, irgendwie als Teenager, so mit 14 oder so. Auf jeden Fall fand ich es irgendwie spannend zu erfahren, dass der erste Roman dieser Krimireihe in diesem Jahr erschien. Ja.
Ich werde jetzt nicht, normalerweise übernehme ich immer irgendwie automatisch die Moderation, aber du hast
die Moderation. Du möchtest, dass ich uns hier durchführe.
Ja.
Okay, gut, dann erzähl mir doch mal, was in Afrika los war.
In Afrika war, weiß ich nicht genau, was da los war. Ich habe da nur eine Sache gefunden und zwar die Gründung der zweitältesten Air Force der Welt nach der britischen, die South African Air Force, die am 1. Februar gegründet wird. Ich habe zu Afrika aus dem Jahr 1920 wirklich nicht so viel gefunden.
Ich auch nicht. Aber ansonsten gilt halt auch noch das, was die ganze Zeit galt. Also Afrika hat unter dem Krieg schwer gelitten, wird immer noch von den Kolonialmächten ausgebeutet. Und das ist, glaube ich, allgemein alles nicht so schön. Auch mit der die spanische Grippe wütet ja auch noch weiter, ist ja auch noch nicht vorbei. Also auf jeden Fall keine goldenen 20er. Asien.
Antarktika kommt doch erst, oder?
Das habe ich diesmal gar nicht mehr aufgeschrieben.
Also ich habe bei Antarktika immerhin,
okay,
also nichts habe ich gefunden, was tatsächlich an dem Nordpol passiert ist.
Ja.
Aber es ist ein US-Polarforscher gestorben, der Robert Edwin Peary.
Ja.
Der stirbt allerdings nicht am Nordpol, sondern in Washington.
Okay. In Asien habe ich eine News, und zwar ein verheerendes Erdbeben in China. Das Haiyuan-Erdbeben tötet 250.000 Menschen.
Ja, also ich habe das Osmanische Reich im Schlussverkauf. Der oberste Rat der Alliierten teilt auf der Konferenz von San Remo in Italien
San Remo
vom 19. bis zum 26. April die Mandatsgebiete für die nicht-türkischen Teile des Osmanischen Reichs auf.
Ja.
Großbritannien erhält die Mandate für Palästina, Mesopotamien, Frankreich, die für Syrien und Libanon. Und ich meine, das Osmanische Reich ist danach irgendwie auch nur noch ein Zehntel oder so groß. Das ist sehr, sehr stark verkleinert. Der Führer der nationalen Sammlungsbewegung in der Türkei, also Kemal Atatürk, später ja auch der berühmte Staatsgründer, der übernimmt am 23. April die Leitung einer Gegenregierung gegen das Staatsoberhaupt des Osmanischen Reichs, das ist damals der Sultan Mehmet der VI. Und dann gibt es am 10. August die Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen Alliierten und der Türkei in Sefres bei Paris. Und genau, da steht, das ehemalige Osmanische Reich wird auf ein Zehntel seiner ursprünglichen Größe verkleinert. Und Atatürk erkennt diesen Vertrag nicht an.
Australien.
Ja, Australien habe ich vergessen.
Ich habe da auch nicht so richtig 1920 News, eher so eine Zusammenfassung. Also das beantwortet auch teilweise deine Frage danach, ob Deutschland das Epizentrum der goldenen 20er war. Also in Australien ging es auch ziemlich zur Sache. Also die 1920er waren in Australien bekannt oder sind heute noch bekannt als die Jazz-Ära.
Mhm.
Und genau wie in Europa hatten Frauen größere Freiheiten als jemals, also konnten arbeiten in nie gekannter Zahl, sich ausdrücken, sich eine Stimme suchen und sahen halt auch anders aus. Kurze Haare, haben geraucht, getanzt, bessere Bildung gehabt. Und daher kommen auch diese Begriffe der neuen modernen Frau oder der Flapper. Also das war in Australien genauso eine Entwicklung wie in Europa. Australien ist auch ein bisschen größenwahnsinnig geworden zu der Zeit und hatte irgendwie die Idee, vielleicht den USA Konkurrenz machen zu können.
Mhm.
Und andererseits, die dunkle Seite ist, dass die indigenen Bevölkerungsgruppen immer weiter von ihren Landstücken oder Landgebieten verdrängt wurden. Auch die indigenen Soldaten, die aus dem Krieg zurückkamen, wurden komplett von allen Zuwendungen, die australische Soldaten bekommen haben, ausgeschlossen und also ganz stark diskriminiert. Das war so die Zeit in Australien.
Mhm.
Dann bewegen wir uns jetzt nach Europa.
Ja, da habe ich sehr, sehr viel. Das meiste davon nicht ausführlich ausgeführt. Soll ich mal loslegen?
Gerne.
Oder? Okay, also wir haben erstmal den schon erwähnten Friedensvertrag von Versailles. Da fand ich auch ganz interessant, dass es diesen polnischen Korridor gab. Also das war sozusagen der Versuch, dass Polen den Zugang zum Meer bekommt, nachdem das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg unterlegen war. Danzig wird genauso wie das Mebelland dann abgetrennt vom Deutschen Reich unter den Schutz des neu gegründeten Völkerbunds gestellt. Das Rheinland ist besetzt, da gibt es eine interalliierte hohe Kommission, die das regiert und dort Hoheitsbefugnisse ausübt. Und das Saarland wird auch dem Völkerbund unterstellt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Repatriierung der Kriegsgefangenen. Das heißt also, viele der Kriegsgefangenen kommen heim ins Reich, ins Deutsche Reich. Und es gibt gleichzeitig wieder diese Unruhen, Massendemonstrationen von USPD und KPD gegen das geplante Betriebsrätegesetz von dem Reichstag. Da schießt dann die preußische Sicherheitspolizei auf die Menge, 42 Menschen kommen ums Leben. Und da habe ich mir nochmal gedacht, dass wir dann doch irgendwie einen gewissen Weg gegangen sind seitdem, was so Zivilisierung angeht. Also das kann ich mir heute nicht mehr so gut vorstellen in Deutschland, dass auf Demonstrierende geschossen wird und 42 Menschen dabei ums Leben kommen. Das Betriebsrätegesetz wird dann unter Protest eben doch verabschiedet von der Nationalversammlung am 18.01., ein paar Tage später. Und es ist eben ein Gesetz, was Betriebsräte auf soziale Funktionen beschränkt und keine betriebswirtschaftliche Mitbestimmung vorsieht. Und das ist ja das Menetekel sozusagen der Arbeiterbewegung, was dann die SPD viel, viel später in den 70er Jahren, 1972, als dann Willy Brandt mit der FDP zusammen regiert. Und da gibt es ja nochmal eine Betriebsrätereform und seitdem gibt es ja eine Mitbestimmung von Betriebsräten. Also es hat dann doch nochmal relativ lange gedauert, aber der Ursprung dieses Konflikts ist halt im Jahr 1920, vielleicht auch ein kleiner Legacy-Check. Ja, ansonsten habe ich hier noch das Ende vom Anfang des russischen Bürgerkriegs und zwar endet der russische Bürgerkrieg zumindest mal auf dem Kontinent Europa und zwar auf der Krim im November 1920. Siegt die Rote Armee über die letzten weißen Truppen. Der Konflikt geht aber im Kaukasus noch weiter bis 1921, als dann Batumi in Georgien eingenommen wird. Und in Ostasien geht der Konflikt sogar noch bis 1922 weiter mit der Einnahme von Vladivostok. Aber ja, zumindest hat die Rote Armee dann schon mal Europa sozusagen aus ihrer Sicht befriedet und den Bürgerkrieg für sich entschieden. Ansonsten fand ich noch interessant, dass 1920 ein Buch erscheint von zwei Autoren, die heißen Bindig und Hoch. Und der Titel lautet Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Und das kann man wohl als die in Anführungsstrichen wissenschaftliche Grundlage der Euthanasie bezeichnen. Also sozusagen die Rechtfertigung dafür, warum die Nazis dann später unter anderem Menschen umgebracht haben, die aus ihrer Sicht unwertes Leben waren. Und weiter geht's mit Nazi-Geschichte. 20. Februar wird die Deutsche Arbeiterpartei in NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, umbenannt und das Hakenkreuz als ihr Symbol eingeführt. Die Bekanntgabe der Umbenennung ist dann am 24. Februar im Münchner Hofbräuhaus. Kurz danach beginnt dann die NSDAP, die ersten Mitgliedsausweise auszugeben. Und das ist, glaube ich, auch ein recht bekannter, man kann es auch fast sagen, Fun Fact, dass diese Partei damals, um nicht als unbedeutende Kleinstpartei dazustehen, mit der Nummer 501 beginnt bei den Mitgliedsausweisen. Also die ersten 500 Nummern sind nicht vergeben. Hitler bekommt die Nummer 555. Und ebenfalls auf dieser…
Nicht die 888.
Ja, den Code gab es wahrscheinlich damals noch nicht. Ebenfalls mit der Parteigründung wird auch das 25-Punkte-Programm verkündet, was maßgeblich auch von Adolf Hitler geschrieben wurde. Und ich lese einfach mal ein paar dieser 25 Punkte vor. Wir fordern den Zusammenschluss aller Deutschen aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu einem Großdeutschland. Also das zielt eben auf den Anschluss von Österreich. Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber den anderen Nationen, Aufhebung der Friedensverträge von Versailles und Saint-Germain, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Saint-Germain?
Saint-Germain, okay. Wir fordern Land und Boden, in Klammern Kolonien, zur Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses. Also man merkt so, eins und zwei klingen noch irgendwie so mit Selbstbestimmungsrecht der Völker und so irgendwie ganz nett. Und so ab drei fängt es schon an, ein bisschen aggro zu werden, zu sagen, wir brauchen mehr Land. Das ist ja auch diese These vom Lebensraum Osten, ne? Dass also das deutsche Volk einfach so eingezwängt sei, viel Bevölkerung, wenig Land. Also wir fordern Land und Boden zur Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses. Punkt 4, Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein. Auch hier finde ich den geistigen Sprung von ohne Rücksichtnahme auf Konfession, kein Jude kann Volksgenosse sein, interessant. Dann fünftens, wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben können und muss unter Fremdengesetzgebung stehen. Jetzt überspringe ich ein paar Punkte. Punkt 8 ist dann, jede weitere Einwanderung Nichtdeutscher ist zu verhindern. Wir fordern, dass alle Nichtdeutschen, die seit 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum Verlassen des Reiches gezwungen werden. Der Punkt 17 im Programm ist noch interessant, weil das nämlich die Großkapitalunterstützer der NSDAP in Unruhe versetzt. Dort heißt es, wir fordern eine unseren nationalen Bedürfnissen angepasste Bodenreform, Schaffung eines Gesetzes zur unentgeltlichen Enteignung von Boden für gemeinnützige Zwecke, Abschaffung des Bodenzinses und Verhinderung jeder Bodenspekulation. Und wie gesagt, also es gibt einige Großindustrielle, die in der NSDAP ja bekanntermaßen unterstützen, unter anderem Hugenberg. Und unter diesen Leuten ist dieser Punkt, der sorgt so ein bisschen für Augenbrauenrunzeln. Und deswegen wird dieser später dann noch erläutert, dieser Punkt. Und zwar heißt es dann, gegenüber den verlogenen Auslegungen des Punktes 17 durch Gegner der Partei ist noch folgende Feststellung notwendig. Da die NSDAP auf dem Boden des Privateigentums steht, ergibt sich wie von selbst, dass der Passus unentgeltliche Enteignung nur auf die Schaffung gesetzlicher Möglichkeit Bezug hat, Boden, der auf unrechtmäßige Weise erworben wurde oder nicht nach den Gesichtspunkten des Volkswohls verwaltet wird, wenn nötig zu enteignen. Dies richtet sich demgemäß in erster Linie gegen die jüdische Grundstücksspekulationsgesellschaften. Also mit anderen Worten, Enteignung ja, aber eben nur von Juden, damit die Unterstützer berühmt sind. In Punkt 23 geht es dann um Pressefreiheit, die natürlich nicht gewährt werden soll unter NSDAP-Herrschaft. Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind zu verbieten. Also Gemeinwohl natürlich in der Definition der NSDAP. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen eine Kunst- und Literaturrichtung, die einen zersetzenden Einfluss auf unser Volksleben ausübt und die Schließung von Veranstaltungen, die gegen vorstehende Forderungen verstoßen. Und die Nummer 24 ist vielleicht auch noch ganz interessant, das ist auch der letzte Punkt, den ich vorlese. Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Also viele Formulierungen sind halt immer so, wir wollen Freiheit, aber, das ist auch wieder so eine Formulierung. Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns und ist überzeugt, dass eine dauernde Genesung unseres Volkes nur erfolgen kann, von innen heraus auf der Grundlage Gemeinnutz vor Eigennutz. Ja, und wie bereits gesagt, nutzt die NSDAP dann eben ab 1920 auch das Hakenkreuz als ihr Symbol. Und bei Wikipedia habe ich noch eine ganz interessante Randnotiz gefunden, dass nämlich auch einige nationalistische Hindus dann das NSDAP-Hakenkreuz als Zeichen einer gemeinsamen arischen Rasse genutzt haben und Hitler als möglichen Verbündeten gegen den britischen Kolonialismus gesehen haben. Und es gibt auch noch eine Wahlinnerin namens Savitri Devi, und die hatte einen Hitler geheiratet und sah Hitler, habe ich gesagt, sie hat einen Hitler geheiratet? Sie hat einen Inder sie hat einen Inder geheiratet und sah Hitler als Avatar des Gottes Vishnu und glaubte sozusagen an die Wiedergeburt des Gottes Vishnu in der Person Hitler. Und die ist auch noch dann nach 1945 durch die Welt getingelt und hat dann unter Neonazis zahlreiche Anhänger gefunden.
Oh shit. Gibt es doch bestimmt jetzt auch noch irgendwelche versprengten Gruppen.
Die bestimmt, ja. Also rechte Esoterik live and kicking schon in der damaligen Zeit und bis heute, genau. Ja, ich habe noch mehr.
noch mehr rechte Esoterik?
Noch mehr Rechtsradikalismus auf jeden Fall. Und zwar der Kapp-Putsch findet ja auch statt im 1920. 100 Stunden Militärdiktatur gegen die neue demokratische Verfassung in Weimar. Und zwar vom 13. bis zum 17. März 1920. Anführer damals waren der General Walter von Lüttwitz und Erich Ludendorff und natürlich auch der namensgebende Verwaltungsbeamte Wolfgang Kapp. Der spielte für den Kapp-Putsch selber gar nicht so eine große Rolle, aber er hat sich dann zum neuen Reichskanzler ausgerufen, als dann die Koalitionsregierung aus SPD, Zentrum und DDP unter dem Reichskanzler Gustav Bauer, SPD, geflüchtet war, hat er sie für abgesetzt erklärt und er hatte auch diese Organisation Nationale Vereinigung unterstützt, die den Kern des Putsches gebildet hat. Da war ein maßgeblicher Initiator dieser Hauptmann Waldemar Pabst, den hatten wir schon im letzten Podcast, das war nämlich der Verantwortliche für die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und wie wir heute wissen, ist dieser Kapp-Putsch natürlich gescheitert. Und zwar im Wesentlichen an drei Dingen. Einerseits gab es eine Verweigerung der Verwaltung, mit den Putschisten zusammenzuarbeiten. Es gab einen landesweiten Generalstreik, zu dem SPD, USPD und KPD aufgerufen haben. Das ist der größte Generalstreik bis heute in der deutschen Geschichte. Und es gab auch einfach eine Uneinigkeit der Militärs, die da geputscht haben, darüber, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Und das alles führte dann dazu, dass diese Putschregierung nicht besonders lange im Amt war. Was ich noch ganz interessant fand dann im Nachklang war, dass am 4. August dann der Reichstag ein Amnestiegesetz verabschiedet hat. Dieses Amnestiegesetz hat fast allen am Kapp-Putsch beteiligten Parteien Straffreiheit zugesichert. Es heißt dann, dass nur die Urheber und Führer strafrechtlich verfolgt werden sollten. Das zeigt auch irgendwie ganz gut schon damals auch den Umgang mit Rechtsradikalismus in der Weimarer Zeit. Also das sieht man auch an Urteilen dieser Zeit, dass da bei Rechtsradikalen oft irgendwie zwei Augen zugedrückt wurden, während ja Linke relativ stark verfolgt wurden. Wenn du keine Ergänzung hast, würde ich dann noch zur Reichstagswahl übergehen. Die hat auch noch stattgefunden am 6. Juni 1920. Und die Parteien der Weimarer Koalition, also die Regierungsstellen, erleben erhebliche Verluste. Also ich hatte eben schon genannt, ne, das SPD, Zentrum und DDP, das waren sozusagen die Parteien der Mitte, die da eine Koalition gebildet haben und die werden alle heftig abgestraft in dieser Wahl und dafür gewinnen die Ränder, nämlich DNVP, also es war eine sehr weit rechtsstehende Partei, ebenso wie DVP, auch weit rechtsstehende Partei und die USPD als die linke Abspaltung der SPD, die gewinnen und als Konsequenz tritt dann Reichskanzler Hermann Müller am 8. Juni zurück und Konstantin Fernbach vom Zentrum wird Nachfolger, hat aber auch dann nur ein Minderheitskabinett und wird gestützt von DVP und DDP. DDP war sozusagen die, kann sagen, ein bisschen die FDP dieser Zeit, der linksliberale Flügel der Liberalen damals. Die KPD nimmt zum ersten Mal teil an Reichstagswahlen 1920, weil Paul Levy, der damalige Parteivorsitzende, sich da gegen die Mehrheit seiner Partei durchsetzt. Sie erhält aber nur 2,1% der Stimmen und zwei Mandate, und zwar einmal für Paul Levy selber und dann auch für Clara Zetkin, die Frauenrechtsbewegte, haben wir schon ein paar Mal auch im Podcast. Und erst im Laufe des Jahres wird die KPD wirklich zur Massenorganisation, nämlich als dann die USPD der KPD beitritt. Damit wächst dann die Mitgliederzahl von 70.000 auf 300.000. Und die KPD nennt sich dann 2 Jahre Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands. Ist nicht so richtig kleben geblieben, dieser Begriff. Also KPD ist jetzt irgendwie, hast dich historisch durchgesetzt als der Begriff, wie man es heute noch bezeichnet. Und noch ein klein, noch eine Randnotiz. In Schweden wird am 10. März erstmals eine sozialdemokratische Regierung friedlich ins Amt gewählt. Also in Deutschland gab es ja halt auch eine SPD-Regierung, aber die kam ja durch eine Revolution zustande. Und Schweden ist das erste Land weltweit, wo mal eine sozialdemokratische Regierung friedlich ins Amt gewählt wird.
Die Skandinavier machen das entspannt.
Ja. Und dann noch ein Fakt aus Irland, die Teilung Irlands in Nord- und Südirland
durch den
Government of Ireland Act sorgt für schwere Unruhen. Mehr habe ich dazu nicht rausgeschrieben. Hast du noch Dinge zu Europa zu ergänzen?
Ja, vielleicht gleich mal anzuknüpfen. In Irland der sogenannte Blutsonntag. So, Sunday, ja. Bloody Sunday.
Da gibt es auch ein ganz bekanntes Lied von Deepesh Mode, ne?
U2.
Ach, von U2, sorry.
Gleiche Zeit. Ja. Auf jeden Fall am 21. November 1920 ist der, war der Bloody Sunday. Und dabei wurden bei einem Vergeltungsanschlag während einer Gaelic Football Veranstaltung 14 irische Zivilisten durch britische Kräfte ermordet. Und genau, das im Zuge des irischen Unabhängigkeitskriegs. Vielleicht noch einen Nachtrag zu Deutschland. Und zwar wird am 23. Juni mit dem preußischen Gesetz über die Aufhebung der Standesvorrechte des Adels die Adelsprivilegien abgeschafft. Und damit auch die Auflösung des sogenannten Hausvermögens veranlasst. Also das heißt konkret keine Erstgeburtstitel mehr, Adelstitel nur noch als Namensbestandteile. Und das Gesetz wird auch von anderen Ländern des Deutschen Reichs sukzessive übernommen. Also keine gute Zeit für Adlige in Deutschland und überhaupt in Europa.
Genau, wir hatten ja einen der letzten Podcasts, wahrscheinlich war es sogar der letzte, den letzten Menschen, der in Deutschland in den Adelstand erhoben wurde.
Ja, genau. Also, wenn du nichts mehr hast zu Europa, würde ich jetzt über den Atlantik.
Ja, gerne.
In den USA macht sich so langsam der Red Scare breit und die Leute dürfen nicht mehr legal trinken.
Genau, die beiden großen progressiven Vorhaben werden jetzt gültig oder werden umgesetzt. Die haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Das ist einmal das Frauenwahlrecht und dann eben die Prohibition.
Ansonsten scheitert, wie wir auch schon im letzten Jahr erwähnt hatten, im Kongress die Ratifikation des Versailler-Vertrags, obwohl eigentlich ja Woodrow Wilson der maßgebliche Vordenker war. Aber wie das Ganze dann umgesetzt wurde, wie gesagt, kann man ja nochmal im Jahr 1919 nachhören. Hat den zu Recht dann nicht mehr so gefallen und dann ging das, wurde das halt nicht durchgewunken. Ansonsten auch noch ein Sequel aus einer der vorigen Folgen. Der Panama-Kanal wird jetzt endlich frei für den Schiffsverkehr freigegeben, weil die eigentlich für 1914 angesetzten Eröffnungsfeierlichkeiten dann durch diesen unangenehmen Krieg halt vertagt werden mussten und das wird dann in diesem Jahr nachgeholt.
Ja, wen diese durchaus kuriose Geschichte des Panama-Kanals interessiert, der sollte nochmal in die Folge 1914 reinhören. Da hatte ich das, glaube ich, mal ein bisschen ausführlicher dargestellt. Ja. Wie viele Pannen eigentlich auf diesem Weg zu dieser Nichteröffnung 1914 dann lagen.
Es erinnert mich irgendwie so vom Plot so ein bisschen an diese Olympia-Geschichte.
Stimmt,
das auf Joins, die angeschaut. Es ist natürlich solche Geschichten des Scheiterns.
Ich habe noch was zum Ku Klux Klan. Ich habe einen Artikel von 2016 gefunden, im Magazin, das heißt Price Economics.
Ja.
Was wiederum über eine Harvard-Studie aus dem Jahr 2011 berichtet. Und dort wird die Behauptung aufgestellt, dass bis ins Jahr 1920 der Ku Klux Klan eigentlich keine so große Rolle gespielt hat, beziehungsweise kaum bekannt war. Und dann aber 1920 richtig abhob in der Mitgliederzahl bis 1930. Und diese Studie, diese Harvard-Studie, beschreibt den KKK oder KKK damals als so eine Art Pyramid-Scheme, sagen die. Also das heißt auf Deutsch so Schneeballsystem oder, mhm, oder Kettenbrief. Ne? Also, oder man würde heutzutage vielleicht sagen Multi-Level-Marketing-Masche. Und zwar war es wohl so, die haben sich die Daten der Mitglieder angeschaut von 1920 bis 1930. Demnach eben hebt diese Mitgliederzahl erst ab 1920 so richtig ab und wie es in der Studie heißt, somewhat mysteriously boomed mit einem Peak im Jahr 1924. Damals sind ungefähr 4 Millionen Menschen in den USA KKK-Mitglieder. Es sind 15% der Bevölkerung. Wie das Ganze wohl funktioniert hat, war, dass Mitglieder immer diese Clan-Kutte bekommen haben und so, das mussten sie alles kaufen. Und dann wurden sie dafür belohnt, wenn sie andere Mitglieder geworben haben, sodass die auch sich das Ganze, also die Kutte und so weiter gekauft haben, dann, mhm, haben sie Geld dafür bekommen. Also das heißt, da wurde sozusagen ein Kettenbrief in Gang gesetzt, ein Schneeballsystem, dass immer wieder Mitglieder, neue Mitglieder geworben haben und dann dadurch monetär entlohnt wurden. Und das Ganze war eine riesengroße Geldmaschine laut diesem Artikel.
Okay. Dann, wenn du nichts mehr hast zum nördlichen Teil,
ja,
das, also beziehungsweise zum nördlichen amerikanischen Kontinent, würde ich nach Südamerika reisen.
Genau, Süd- und Mittelamerika, haben wir mal irgendwann gesagt, weil wir ja fast, stimmt, immer nur Mexiko betrachten.
Ja, und ich habe auch diesmal schon wieder nur Mexiko.
Ich auch.
Leider.
Unser langer Begleiter und gemeinsames Stiefkind, die mexikanische Revolution, weil keiner von uns beiden so richtig warm geworden ist mit ihr, würde ich sagen.
Ja, jetzt fand ich aber irgendwie, dass so auf den letzten Metern doch wieder ganz spannend.
Dann erzähl mal, weil ich habe es wirklich nur ganz kurz rausgeschrieben.
Ja, ich fand die Geschichte von dem Alvaro Obregón ganz spannend.
Mhm.
Eigentlich ein wichtiger Verbündeter des neuen Präsidenten Carranza, der ihm geholfen hatte, die Rebellen unter Pancho Villa und Emiliano Zapata zurückzuschlagen. Dann erwies sich aber der Carranza als nicht so dankbarer Chef sozusagen. Und Obregón entschied sich dann wiederum zu putschen. Und wurde dann in der Folge selbst Präsident, was aber leider unter einem schlechten Stern stand, also leider für Obregón. Also es war irgendwie schon so, dass Gegner so herumfeixten, dass er ja eigentlich gar nicht rechtmäßig Präsident werden könnte, weil er im Kampf einen Teil seines rechten Arms verloren hatte und man den Eid mit dem rechten Arm leisten musste. Und er hat dann einfach die linke Hand gehoben.
Mhm.
Und das war ziemlich öffentlichkeitswirksam. Also es gab halt in der ganzen Stadt Plakate, die irgendwie da so Stimmung machen wollten gegen ihn. Und das war halt auch ziemlich symbolträchtig für seinen Regierungsstil. Er hat nämlich eine Bildungs- und Arbeitsreform durchgeführt und eine sehr stark antiklerikale Politik vorangetrieben. Mhm. Und das wurde ihm dann auch tatsächlich zum Verhängnis. Und zwar, weil er später, 8 Jahre später, 1928, von einem Priesteramtskandidaten ermordet wurde.
Das hatte ich auch gelesen, ja.
Der mit seiner antikirchlichen Einstellung nicht zurechtkam.
Mhm.
Ja, also erinnert werden eben diese 4 Amtsjahre Obregons für seine Agrarreformen, seine gegen die Kirche gerichteten Reformen und eigentlich auch eine ziemlich gute Beziehungspflege zu den Vereinigten Staaten.
Mhm.
Er hat nämlich mexikanisches Erdöl auf dem US-amerikanischen Markt verkauft. Das fand man natürlich super in den USA.
Ja. Das ist ein sehr wichtiger Faktor für die Frage, ob die USA eine Regierung in Süd- oder Mittelamerika gut oder schlecht finden. Die Frage, ob erstens Erdölunternehmen verstaatlicht werden oder nicht und zweitens, ob das Öl auch in den USA verkauft wird. Ja.
Ja. So, jetzt kommen wir zum Kulturleben.
Ja.
Und da kannst du gern mal vorlegen mit deinen Storys.
Ja, da habe ich tatsächlich mal was. Und das Erste, was ich habe, hätte ich gerne mehr vorbereitet. Und ich bin aber nicht dazu gekommen. Und das ist ein Buch, was ich in diesem Podcast, glaube ich, schon mal kurz erwähnt habe. Oder war es außerhalb des Podcasts? Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist ein Buch, von dem sich Elon Musk zuletzt als Fan geoutet hat bei Twitter. Das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil du nicht so Twitter-affin bist, aber …
Nee, überhaupt nicht mitbekommen.
Es ist das Buch Im Stahlgewitter von Ernst Jünger. Und Ernst Jünger kann man ja mit Fug und Recht wahrscheinlich auch als Protofaschisten bezeichnen. Von daher auch ganz interessant, dass Elon Musk sich da so als Fan outet.
Gar nicht überraschend.
Ja, aber ich habe es nicht gelesen und ich weiß nur, dass Ernst Jünger dort eben die Erlebnisse des Ersten Weltkriegs verarbeitet und dass man dieses Buch in verschiedener Weise lesen kann. Also es ist sehr beschreibend und man kann es als Antikriegsbuch lesen, man kann es aber eben auch als als Buch, das sich für den Krieg begeistert, lesen. Ernst Jünger hat dann eben auch andere Werke geschrieben, die sich deutlicher positionieren und eben auch antidemokratisch und antiliberal sind und so weiter und ist da, wie gesagt, ein geistiger Wegbereiter des Faschismus, das kann man wohl schon so sagen. Im Stahlgewitter gehört wohl nicht dazu jetzt, aber es ist eben auch kein klares Antikriegsbuch. Es ist letztlich eine Wiedergabe der Erfahrung eines Soldaten im Ersten Weltkrieg. Aber wie gesagt, ich habe es leider nicht gelesen, ich hätte es gerne mehr vorbereitet. Und das zweite Kulturereignis, von dem ich sprechen möchte, dafür muss ich ja einen kleinen Umweg gehen. Und zwar führt dieser Umweg über einen Mann namens Adolf Loos.
Mhm.
Das war ein österreichischer Architekt, Architekturkritiker und Kulturpublizist, der von 1870 bis 1933 gelebt hat und der einen Trend ausgelöst hat, der maßgeblich auf ihn zurückgeht und ab 1920 einsetzt. Und deswegen habe ich den in diesem Podcast. Und der in Deutschland noch bis 1975 anhielt und wegen dieses Trends verdammen wahrscheinlich heute viele Altbauwohnungskäufer diesen Adolf Loos. Kannst du dir vielleicht vorstellen, um was es geht? Es geht um Entstuckung. Es gab in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern, unter anderem Österreich, diesen Trend der Entstuckung, auch
Abstuckung, das ist hier bei uns in der Wohnung auch passiert.
Genau, wir sind hier gerade in einer Kreuzberger Wohnung und ich glaube, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen. Man sieht hier in diesem Zimmer kein Stuck an den Wänden. Das ist anders als in meiner Prenzlauer Bergwohnung.
Ja, das stimmt.
Wahrscheinlich hat hier die Entstuckung zugeschlagen.
Gewütet.
Genau. Und warum es diese Entstuckung gab, also eines der maßgeblichen Werke, die darauf Einfluss genommen haben, ist eben Adolf Loos' Ornament und Verbrechen. Diese Schrift hat er 1910 veröffentlicht. Und deswegen hatte ich am Anfang gesagt, da kommen wir nochmal so ein bisschen in dieses Bauhaus-Fahrwasser.
Ja.
Also er argumentiert dort, dass Funktionalität und Abwesenheit von Ornamenten im Sinne menschlicher Kraftersparnis ein Zeichen hoher Kulturentwicklung seien und plädiert dafür, dass der moderne Mensch Kunst nur im Sinne der bildenden Kunst erschaffen soll. Ornamentale Verzierung und andere künstlerische Gestaltungsversuche an Gebrauchsgegenständen seien ebenso unangemessen wie überflüssig. Und ich zitiere mal aus diesem Werk, da heißt es: Gewiss, die kultiviertesten Erzeugnisse unserer Zeit haben mit Kunst keinen Zusammenhang. Die barbarischen Zeiten, in denen Kunstwerke mit Gebrauchsgegenständen verquickt wurden, sind endgültig vorbei. Und dieser Stuck, das waren ja eigentlich Arbeiterkasernen, die jetzt hier auch in Berlin im Jugendstil errichtet wurden, also in Kreuzberg, in Prenzlauer Berg und so weiter. Das waren ja eigentlich Arbeiterkasernen und die haben im Grunde mit dem Stuck haben die ja was imitiert. Also die haben diese Bauten imitiert, die eben eher für reichere Schichten vorgesehen waren. Und das wurde dann eben ab 1920 und bis 1975 als so eine Art, also als falsch empfunden, als quasi Kitsch. Ja, und deswegen wurde da im großen Stil sowohl außen als auch innen dieser Gipsstuck-Dekor abgeschlagen. Damit wurde wahrscheinlich einiges an Wohnwert heute zerstört.
Ja. Und dann ästhetischem Wert.
Ja. Ja, aber das liegt wahrscheinlich auch wirklich daran, dass wir das heute als so wertvoll wahrnehmen, dass es eben alt geworden ist. Ne? Also in der damaligen Zeit, wie gesagt, haben da einige Leute das auch kritisiert und gesagt, das ist halt irgendwie lügnerisch. Also das, ja, das waren eben letztlich Imitierungen von sehr verschnörkelten Bauten, die sich sonst nur Reichere leisten konnten.
Ja, aber das ist ja nicht so ästhetisch motiviert, sondern eher ideologisch motiviert.
Ja, das stimmt. Und sonst noch eine kleine Randnotiz zum Thema Kultur, was ich noch ganz interessant fand. Ich habe aber nicht so viel dazu gefunden. Es gab die sogenannte Harlem Renaissance, auch New Negro Movement genannt, ab 1920 bis ungefähr 1930 in den USA, ausgehend von dem New Yorker Stadtteil Harlem, wo ein Afroamerikaner namens Philip Payton ab 1904 den Immobilienmarkt zu großen Teilen übernommen hatte. Also da gab es dann erstmals wahrscheinlich in der US-Geschichte auch wohlhabende Schwarze in dieser Zeit. Und dann gab es eine kulturelle, künstlerische Bewegung namens Harlem Renaissance. Das heißt, da gab es dann ganz viele schwarze Autorinnen, MusikerInnen und so weiter. Und diese Bewegung ging, wie gesagt, von New York aus, aber hat dann auch weltweit für Furore gesorgt, unter anderem auch in Paris, haben sich viele der Schwarzen dort von inspirieren lassen, viele schwarze Autorinnen. Und der Höhepunkt war so zwischen 1924 und 1929 dieser Bewegung, unter anderem mit einem Highlight aus dem Jahr 1924, als das soziologische Journal Opportunity, A Journal of Negro Life, das war ein wissenschaftliches Journal für schwarzes Leben dieser Zeit. Und die haben eine Party geschmissen für schwarze Autorinnen. Und da kamen zu dieser Party dann auch zahlreiche weiße VerlegerInnen. Ich vermute mal in erster Linie Verleger, weniger VerlegerInnen. Aber auf jeden Fall war das damals was sehr Besonderes.
Interessant.
Aber du hast sicherlich auch Kulturnews zum Jahr 1920.
War es das jetzt schon bei dir?
Ja, mir war es das schon, ja.
Was heißt schon? Ja, ja, so einiges. Vielleicht solltest du dir doch noch einen Tee holen oder so, das kann echt dauern. Also
dafür wird es bei mir gleich bei den Biografien länger.
Okay. Berlin findet die erste Dada-Messe statt, also vielleicht einfach erstmal so ein paar Ticker-News. Piet Mondrian, das ist der mit den bunten Quadraten, der häufiger mal mit dem Bauhaus verwechselt wird. Aber der veröffentlicht sein Werk über Neoplastizismus, was erstmal nichts zu tun hat mit Gropius. Dann wird in Prag die avantgardistische Künstlergruppe Devetzil gegründet. Und die Mitglieder widmen sich der proletarischen Kunst und dem sogenannten magischen Realismus, was ich einen ganz wunderbaren Begriff finde. Und ja, also allgemein, wie schon gesagt, überall entstehen Räume für alle möglichen Daseinsweisen. Also in Berlin ja auch erwacht auch das schwul-lesbische Leben. Es gibt viele berüchtigte Lesbenclubs, natürlich auch genauso Gayclubs. Man tanzt die Nächte durch, versucht irgendwie die Schrecken zu vergessen. Da gibt es ja auch diese sehr erfolgreiche Serie Babylon Berlin. Ich habe sie tatsächlich nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Ja. Also irgendwie nur die ersten zwei Folgen. Aber so, ich glaube, wenn man einen Eindruck von dieser Zeit in Berlin kriegen will, ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht. Auf jeden Fall hat der Autor wirklich gut recherchiert. Ich habe mir da ein paar Interviews angehört. Und wo auch JournalistInnen der Frage nachgegangen sind, was die Faszination dieses Jahrhunderts ausmacht. Und das ist wahrscheinlich so diese große Erleichterung nach dem allgegenwärtigen Sterben. Einer, der uns auch schon seit einiger Zeit begleitet durch die 1910er Jahre, ist Bertolt Brecht. Der sitzt in diesem Jahr im Zug und schreibt seine Erinnerungen an die Maria. Ich habe mir überlegt, vielleicht so lese ich auch einfach so ein paar Ausschnitte vor, die in diesem Jahr so entstanden sind, so, mhm. so als Momentaufnahmen. Ja, also Erinnerung an die Maria. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen, still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei? So sage ich dir, ich kann mich nicht erinnern, und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer, das weiß ich nur mehr, ich küsste es dereinst. Und auch den Kuss, ich hätte ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wäre. Die weiß ich noch und werde ich immer wissen, sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind. Die witzige Hintergrundgeschichte ist, dass er in seinem Heimatort Augsburg gab es irgendwie so ein Mädchen, was er auch eigentlich überhaupt nicht hübsch fand, aber auf die er irgendwie rätselhafterweise total stand und die er dann irgendwie nicht mehr so richtig haben konnte. Und er hat sich wohl wirklich abgemüht, die zu vergessen. Und davon handelt eigentlich dieses Gedicht.
Ach so, ja. Es ist aber schon eher ein untypisches Gedicht für Brecht, oder? Das ist ja irgendwie so ganz unpolitisch. Oder habe ich irgendwas übersehen jetzt?
Nee, es ist wirklich durch und durch unpolitisch ja. Und ist, glaube ich, auch einfach nur so eine Strategie oder so ein Versuch von ihm gewesen, diese Faszination mit dieser Frau loszuwerden. Und ist natürlich aber trotzdem ein ganz, ganz wunderschönes Gedicht, was, wenn man möchte, kann man es vielleicht auch in diese Zeit einordnen und es passt vielleicht auch ganz gut in diese Zeit, so dieser flüchtige Moment des Friedens oder dass es einem irgendwie gut ging. Also das Gedicht drückt ja auch aus, es geht nicht um die Frau, es geht nicht um einen bestimmten Moment, es geht eher so um ein Gefühl der Unbeschwertheit.
Mhm.
Auf jeden Fall, was auch auf literarischer Seite des Kulturgeschehens passiert, ist, dass der US-amerikanische Schriftsteller F. Scott Fitzgerald seinen Durchbruch hat mit dem Buch This Side of Paradise. Mit 23 Jahren wird er binnen kürzester Zeit damit berühmt. Arthur Schnitzlers Bühnenstück Reigen verursacht einen großen Theaterskandal, nachdem es im kleinen Schauspielhaus in Berlin erstmals vollständig aufgeführt wird. Und im Reigen geht es darum, dass so Angehörige verschiedener Gesellschaftsschichten irgendwie jeweils anwandeln mit einer angehörigen Person der jeweils höher gelegenen Gesellschaftsschicht. Und am Ende eines jeden Tanzes haben die beiden Angehörigen der verschiedenen Gesellschaftsschichten Sex und dann geht es weiter und am Ende landet wieder der Angehörige der obersten Gesellschaftsschicht ganz unten, also mit der bei der Dirne, mit der es anfängt. Mhm. Und das war irgendwie, das ging überhaupt nicht klar. Darauf kamen die Leute nicht zurecht und dann, also zumindest nicht das Theaterpublikum. Wieder auf Seiten der Lyrik und der Literatur, André Breton und Philippe Soupeau bringen Les Chants Magnétiques raus. André Breton, auf jeden Fall Protagonist des Surrealismus. Und Les Chants Magnétiques, also die magnetischen Felder, gelten auch so als eins der Schlüsselwerke des Surrealismus. Also Surrealismus fällt den meisten vielleicht auch noch eher so die Malerei ein, also Dalí und so. Und hier war es dieser lyrische Surrealismus. Kann ich ja auch mal ein paar Zeilen vorlesen. Gefangene der Wassertropfen, wir sind nur ewige Tiere. Wir laufen durch die lautlosen Städte. Unser Mund ist trockener als die verlorenen Strände. Unsere Augen drehen sich ziellos, hoffnungslos. Da sind nur die Cafés, wo wir uns treffen, um diese kühlen Getränke zu trinken, diesen verdünnten Alkohol. Und die Tische sind schmieriger als die Bürgersteige, auf die unsere toten Schatten vom Vortag gefallen sind. Also es hat halt diese traumartige Stimmung und es ist sehr bildhaft, macht nicht so ganz Sinn, ist aber trotzdem nicht da. Also wie gesagt, eigentlich so wie wenn man durch so einen Traum sich bewegt. Erinnert natürlich auch an Rilke, also mit seiner sehr expressionistischen Wahrnehmung von europäischen Städten. Das wäre, ich glaube, 1911 war das. Ohne Gewehr. Mal hatten. Und das ist jetzt so die Weiterentwicklung dieser Versuche, neue Wege zu beschreiten, wenn es um die Verarbeitung oder die Auseinandersetzung mit der Realität geht. Dann noch eine Kulturnews aus Australien. Dort entsteht eine Comicreihe. Mhm. Und zwar The Pots. Kreiert wurde dieser Comicstrip von Stan Cross unter dem Namen You and Me und wurde dann später fortgesetzt von einem anderen Comicautor, Jim Russell, der den damaligen Titel eben zu The Pots änderte. Und das ging auch tatsächlich noch weiter bis zu seinem Tod im Jahr 2001 und entsprechend wurde The Pots zu einem der am längsten weitergeführten Comicstrips aller Zeiten. Also 62 Jahre lang gab es diesen Comicstrip, wurde der immer weitergeführt. Und dann, ja, auf literarischer Seite gibt es noch wahnsinnig viel, was in dem Jahr passiert ist. Also die Agatha Christie-Reihe hatte ich ja schon genannt, aber dann auch Dr. Doolittle, auch tausendmal verfilmt, könnte man noch lange fortführen. Aber kommen wir mal zum Film. Für den Film ist es ebenso wie für andere Kunstformen ein super spannendes Jahr. Also auch übrigens in Deutschland entsteht sehr viel Spannendes und Neues, und zwar das Kabinett des Dr. Caligari. Ich weiß nicht, ob du das schon mal...
Ja, das sagt mir was. Ich glaube, das hatten wir sogar mal im Kunstunterricht geschaut oder so.
Ja. Genau. Gilt als Meilenstein der Filmgeschichte. Erste berühmte Produktion des expressionistischen Films. Der Degenheld Zorro erscheint das erste Mal auf der Leinwand. In den USA wird mit dem Photoplay Award der erste Filmpreis der Welt verliehen. Es erscheinen gleich zwei Filme mit Buster Keaton, und zwar zum einen Die Werkstatt und dann One Week, beziehungsweise auf Deutsch Flitterwochen im Fertighaus. Das fand ich eine ganz lustige Story, passt auch irgendwie zum Bauhaus-Thema. Ich würde es bezeichnen als ein Albtraum mit IKEA-Prinzip. Also es handelt davon, dass ein junges Paar ein Fertighaus zur Hochzeit geschenkt bekommen hat. Also wirklich so im IKEA-Prinzip.
Sehr modern zu dieser Zeit auf jeden Fall.
Ja. Und irgendwie versucht das aufzubauen. Es gibt aber irgendwie so einen Nebenbuhler, der irgendwie die Braut nicht bekommen hat und der dann die Bedienungsanleitung manipuliert, sodass die Teile irgendwie alle andere Nummern haben. Und dann steht das Haus irgendwie krumm und schief da, was dem Nebenbuhler zum Verhängnis wird. Und
inwiefern zum Verhängnis?
Weil, also der Bau ist dann völlig windschief und es gibt halt teilweise Türen, die so ins Nichts führen und er geht dann durch eine dieser Türen und fällt durch die Tür halt ins Nichts. Am Ende wird das Haus fast von einem Zug überfahren, weil es irgendwie auf einer Schiene aufgebaut ist und der Zug fährt dann doch vorbei und es gibt so ein Aufatmen. Und dann fährt doch noch ein Zug mittendurch.
Ist das jetzt Genre-Komödie oder was ist das?
Ja, also Buster Keaton ist ja irgendwie so ein anderer Charlie Chaplin. Also sieht auch so ähnlich aus. Und was irgendwie spannend ist an den Filmen, ist, dass es irgendwie immer diese Dynamik so gerade nochmal davongekommen und dann geht doch alles schief. Und das ist eigentlich ganz interessant. Und ja. Also der wird uns auch nochmal begleiten. Also Buster Keaton ist in den nächsten Jahren auch weiterhin wichtig.
Spannend, ja. Ich finde es irgendwie immer ganz interessant, man sieht das, glaube ich, in allen Epochen, dass sozusagen neue Technologien immer irgendwie verarbeitet werden und auch so die Ängste, die sich damit verbinden. Ja. Also jetzt so ein Fertighaus ist wahrscheinlich in dieser Zeit was ganz Neues und dann irgendwie so, ich kann mir das nicht vorstellen, wie so Leute dann so einen Horror haben, dass dann irgendwie alles schief, wahrscheinlich so ein Stoff für Albträume, dass du irgendwie alles zusammensetzt und nichts passt und so. Oder Frankenstein ist ja auch so ein anderes Beispiel dafür, dass eben so die Fortschritte in der Medizin dann dazu führen, dass Leute irgendwie denken, jetzt kommt jetzt so die Zombie-Apokalypse oder sowas.
Ich glaube, das denken gerade heute auch so einige,
dass ja.
bestimmte medizinische Maßnahmen die Zombie-Apokalypse ja. führen, um es mal nicht näher zu benennen. Ja, ich glaube aber, dass bestimmt auch heute einige Leute von übrig gebliebenen IKEA-Teilen träumen. Mm. Ich hatte neulich wieder so ein paar Schrauben, nachdem ich ein Regal aufgebaut habe. Wo gehören die jetzt hin?
Aber sind da nicht manchmal auch mehr Schrauben als notwendig dabei?
Eigentlich ist das so nicht gedacht.
Ah, okay.
Aber es steht manchmal auch, wenn irgendwo eine bestimmte Schraube vergessen wurde. Dann habe ich noch so eine längere Geschichte. Das ist dann aber auch die letzte aus dem Kulturteil. Und zwar, wie ein Fangirl die ersten Karl-May-Filme der 20er produzierte.
Aha.
Also wir erinnern uns, über die Geschichte von Karl May haben wir auch schon mal geredet.
Immer noch der Lieblingsautor von Adolf Hitler.
Auf jeden Fall auch der Lieblingsautor von einer jungen Frau, und zwar Marie-Louise Droop, die so Romane von Karl May so richtig toll fand und entsprechend versuchte, mit ihm in Kontakt zu kommen. Und das klappte tatsächlich und es entstand eine Brieffreundschaft. Also sie war damals 13 und es lief auch so gut mit der Brieffreundschaft, dass Karl May sie im Jahr 1908 im Alter von 16 Jahren zu sich nach Hause einlud und dann auch davon so inspiriert war, dass er den Roman Mehrhamé schrieb. Und da geht es um eine Prinzessin, die von ihr inspiriert war, die von einem Kara Ben Nemsi auf einer Reise beschützt wurde. Und Kara Ben Nemsi heißt übersetzt laut Karl May Karl, Sohn der Deutschen. Also er hat sich da irgendwie so als den väterlichen Beschützer dieses Fangirls in seinen eigenen Roman reingeschrieben. Die Luise hat sich dann, kurz genannt Lou, hat sich dann aber auch wirklich eingesetzt, ihren Mentor oder ihren Brieffreund, was auch immer, wie man, ihren väterlichen Freund, gegen Plagiatsvorwürfe und Shitstorms zu schützen und fühlte sich auch offenbar so inspiriert, dass sie selbst einen Roman schrieb, die Lieblingsfrau des Maharaja, der 1917 sogar verfilmt wurde und zwei Fortsetzungen nach sich zog. Und motiviert von diesem Erfolg überlegte sie sich dann nach dem Tod Karl Mays, dass das doch eigentlich super Filmmaterial war. Also die Bücher von Karl May doch bestimmt sich super verfilmen lassen würden. Und gründete auch eigens dafür die Ustad Filmgesellschaft. Das persische Wort Ustad steht für einen Ehrentitel, also Maestro zum Beispiel. Ist aber auch eine Figur aus Karl Mays Roman Im Reiche des Silbernen Löwen. Und diese Produktionsfirma Ustad sollte sich voll und ganz der visuellen Umsetzung von Mays Werk widmen und war auch sehr produktiv. Also die ersten drei Filme waren innerhalb eines Jahres fertig. Auf den Trümmern des Paradieses, Die Todeskarawane und Die Teufelsanbeter. Und in Die Teufelsanbeter trat sogar ein späterer Weltstar auf, und zwar Bela Lugosi, der später als Dracula berühmt wurde.
Ah, hat mir jetzt nichts gesagt, der Name, okay.
Ja, also Horror ist eigentlich auch nicht so mein Genre, aber irgendwie habe ich das mitbekommen. Aber ich weiß noch, ich konnte als Kind nächtelang nicht mehr schlafen nach dem Dracula-Film mit Bela Lugosi, das war furchtbar. Naja, auf jeden Fall, die Filme wurden alle 1920 gedreht, zu einer Zeit, als es deutschlandweit 3000 Kinos und 350 Millionen zahlender Zuschauer gab. Also eigentlich ein Riesenpotenzial, aber damals war sie vielleicht ihrer Zeit voraus. Die Filme floppten fatal. Die Kritiker bemängelten unter anderem schlechte Dramaturgie. Und heute sind auch leider die Kopien alle verschollen und die Ustad ging bankrott.
Ah.
Es sollte 15 Jahre dauern bis zur nächsten Mai-Verfilmung der Berliner Lothar Stark Produktion, was aber auch nicht funktioniert hat, zumal das wohl recht exotisch angelegt war, also auch in Orten gefilmt wurde, die den Deutschen vielleicht nicht so geheuer waren zu der Zeit. Und dann war natürlich ein halbjüdischer Regisseur im Jahr 1935 in Deutschland jetzt nicht unbedingt die beste Startposition. Dann in den 60ern kam endlich der Durchbruch für die Filme, die auf Karl-May-Stoffen beruhten und löste da ja auch nochmal so einen richtigen Karl-May-Hype aus in Deutschland.
Mit Uschi Glas, glaube ich, mit dabei, ne? Und dieser Ungar als Winnetou, oder?
Ja, genau. Wie hießen sie nochmal alle?
Ich weiß es auch nicht mehr, aber das ist natürlich das, was Leute vor Augen haben, wenn sie an Winnetou denken, glaube ich, in erster Linie.
Ja. Und dann wiederum gibt es ja noch die ganzen Karikaturen, mit denen wir jetzt vielleicht auch eher dann aufgewachsen sind.
Achso, du meinst
sind,
hier Bulli-Parade, Schuh des Manitou,
genau,
ja.
Genau, und solche Sachen. Naja.
Interessant, ja.
Ja, das war also ein ausschnitthafter Einblick ins Kulturleben des Jahres 1920. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf deine technischen Innovationen.
Ja, das ist im Grunde nichts Großes, was ich habe als technische Innovation des Jahres. Aber es hat einen gewissen Bezug zur aktuellen Politik.
Mhm.
Hast du eine Idee?
Also ich meine, passiert viel in der...
Ja, aber es ist kein direkter Bezug, sondern eher so ein Übertrag. Naja, ich sage es einfach. Also wir haben ja gerade die Ampelkoalition.
Ja.
Und die Ampelkoalition verbinden wir mit SPD Rot, FDP Gelb und Grün Grün. Und das tun wir, weil Ampeln in der Regel heutzutage drei Farben haben. Das war aber nicht immer so. Also die erste Ampel der Welt wurde am 10. Dezember 1868 in London aufgestellt.
Das war jetzt aber schon ein bisschen sehr um die Ecke gedacht.
Ja, sag ich ja. Das ist kein direkter Bezug. Aber die ersten Ampeln, also ab 1868 in London, die hatten immer nur Rot und Grün. Und die erste dreifarbige Ampel, das sind, weiß man nicht mehr ganz genau wo, aber in Detroit.
Hat dann die FDP mit reingenommen.
Genau, in Detroit und New York wurden die FDP mit dazugenommen, zuerst 1920 und in Europa dann erst 1922 in Paris gab es die erste dreifarbige Ampel. Die allererste Ampel überhaupt in London, die ist übrigens erstmal direkt explodiert nach kurzer Zeit, wurde wieder außer Betrieb genommen und dann hat sich erst so ab 1912 das Prinzip so richtig durchgesetzt, als dann in den Großstädten so langsam das elektrische Licht verbreitet war. Und ja, also 1914 ging es dann weiter mit Cleveland. Und wie gesagt, dann ab 1920 gab es dann diese dreifarbige Ampel. Und die erste dreifarbige Ampel in Deutschland gab es in Berlin am Potsdamer Platz 1924.
Mhm.
Und 1925 folgten dann weitere Anlagen, unter anderem an der Leipziger Straße. Das wäre meine Innovation des Jahres.
Das war eine Innovation.
Es war nur eine. Okay. Mehr habe ich nicht.
Doch, mehr als genug. Okay, dann kommen wir mal zu meiner Lieblingskategorie, nämlich um Leben und Tod, wo wir immer darüber sprechen, also Biografien besprechen von Menschen, die entweder geboren oder gestorben sind in dem Jahr. Und wen hast du mitgebracht?
Ja, ich habe ja inzwischen gelernt, dass wir mit der gestorbenen Kategorie beginnen und ich habe einen verkappten Hippie mitgebracht.
Ich habe jetzt wieder mit der geboren.
Ach so, jetzt haben wir es umgedreht. Okay.
Ich kann einfach ein bisschen runterscrollen in meinen Notizen und dann fangen wir mal mit gestorben.
Ich habe mich jetzt nach dir gerichtet und mit
ich
dem gestorben.
Ich habe mich wieder nach dir gerichtet.
Also ein verkappter Hippie. Habe ich.
Ja.
Der am 21. April 1864 in Erfurt geboren wird und am 14. Juni 1920 in München stirbt. Mutmaßlich übrigens auch an der spanischen Grippe. Und ich wusste nicht, bevor ich mich jetzt mit der Biografie beschäftigt habe von dieser Person, dass es sich dabei um einen verkappten Hippie handelte. Obwohl ich diese Person eigentlich ganz gut kenne, da ich ja auch mal Soziologie studiert habe. Es handelt sich um Max Weber.
den kenne ich natürlich auch aus dem Kuwi-Studium.
Ja, sehr gut. Häufig heutzutage wird ja seine protestantische Arbeitsethik behandelt, wenn es um Max Weber geht. Die habe ich einfach mal absichtlich komplett weggelassen in der Vorbereitung, weil ich dachte, das ist so das, was man am ehesten mit ihm verbindet. Ich habe mich ein bisschen stärker auf sein Werk zu Eigenschaften von Politikern und Politikerinnen beschäftigt und mit seiner Biografie. Aber ich beginne einfach mal. Also er wird, wie gesagt, am 21. April 1864 in Erfurt geboren. Seine Familie zieht aber dann ziemlich schnell nach Berlin. Sein Vater ist ein strenger Patriarch und nationalliberaler Politiker. Der ist so jemand, der duldet keinen Widerspruch und ist aber auch gleichzeitig Hedonist. Und seine Mutter ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil. Die ist vom Pietismus geprägt, also fromm, gebildet, gütig, setzt sich für die Armen ein und ist aber auch so ein bisschen eine Glucke, also überbehütend, überwacht jeden seiner Schritte auch später noch als Erwachsener. Mhm. Und schon als Kind spürt Max Weber diese Konflikte der Eltern, ist oft krank und tut dann das, was Nerds so tun, wenn sie Konflikte spüren. Er flüchtet sich in Literatur und Lesen und beginnt schon als Schüler Nietzsche und Kant zu lesen unter anderem. Und man kann ihn wohl als intellektuell frühreif bezeichnen. In anderer Hinsicht ist er eher Spätzünder. Also er hat damals Probleme, so über Gefühle zu sprechen und ja, ist so ein bisschen Außenseiter. Er studiert dann Jura, Geschichte, Nationalökonomie, Philosophie in Berlin und Göttingen und Heidelberg und promoviert in Jura und wird schon 1893 mit 29 Jahren außerordentlicher Professor für Handelsrecht und deutsches Recht und heiratet seine Cousine Marianne Schnittger, die übrigens als Frauenrechtlerin aktiv war. Allerdings führt er mit ihr eher so eine intellektuell freundschaftliche Beziehung. Also er selbst bezeichnet sie auch nie als Frau, als seine Frau, sondern als seine Freundin. Und 1897 passiert etwas, was ein Bruch in seinem Leben ist. Er hat sein Leben lang immer Konflikte mit seinem sehr strengen Vater gehabt. Mhm. Und 1897 stirbt sein Vater nach einem heftigen Streit mit ihm. Aha. Und er schlittert in eine jahrelange Depression.
Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Das ist für mich die Horrorvorstellung, dass man sich mit jemandem gestritten hat und dann stirbt die Person.
Ja, das muss für ihn auch sehr schlimm gewesen sein. Wie gesagt, er hat dann jahrelang mit Depressionen zu kämpfen. Seine bis dato sehr steile akademische Karriere, also wie gesagt, mit 29 ist er schon Professor, kommt dann schlagartig zum Erliegen. Ja. Er schafft nichts mehr zu tun. Er lebt vom Vermögen seiner Frau. Seine Frau ist sehr vermögend. Also das hat er sozusagen Glück. Er ist dann erstmal ein Privatier. Und das Einzige, wo…
Dieser Begriff Privatier.
Ja, das ist auch mein Ziel. Ich will auch immer in meinem Leben mal mich Privatier nennen können, bevor ich in Rente gehe. Ja. Und das Einzige, wozu er sich noch aufraffen kann, ist seine große Leidenschaft in dieser Zeit. Und zwar nur in den guten Phasen, und das ist das Reisen. Und beim Reisen trifft er dann in Tessin, italienische Schweiz, auf so eine Art Kommune. Da sind alternative Künstler, Lebensreformer, SchriftstellerInnen, zum Beispiel der sozialistische Anarchist Raphael Friedeberg ist mit dabei. Mhm. Und die leben da so freie Liebe und nackt durch den Wald laufen und das ganze Programm, was man so in dieser Zeit so getan hat, wenn man so ein Freigeist war. Ich habe hier ein Foto, das ist nicht so gut für einen Podcast.
Ich hätte zuerst gedacht, das ist nicht… Rainer Langhans?
Ja, genau. Also der sieht, damit hast du es schon auf den Punkt gebracht, der sieht halt aus wie so ein Hippie. Ist ein Foto von 1902, aber hat lange Haare, nackten Oberkörper und sieht einfach echt original aus wie so ein Hippie. Und das ist einer aus dieser Kommune gewesen. Ich weiß nicht, ob er ihn persönlich getroffen hat, aber ich weiß, dass er in dieser Kommune aktiv war. Aber dieses freie Leben dieser Leute da in dieser Kommune beeindruckt ihn. Ungefähr um das Jahr 1909, damals ist er schon Mitte 40, beginnt dann so eine Art zweites Leben für ihn. Also er beginnt dann, sich künstlerisch zu betätigen und in einem Podcast, den ich gehört habe, heißt es, sich der Erotik zu öffnen. Ich weiß es nicht genau, wie man das interpretieren muss. Ich würde vermuten, vielleicht ist es auch so, dass er tatsächlich seine allerersten echten sexuellen Erfahrungen dann macht. Und zwar macht er die mit einer Klavierlehrerin, mit der Schweizer Pianistin Mina Tobler. Die wird seine Geliebte in dieser Zeit. Er ist, wie gesagt, mit seiner Cousine verheiratet, aber das ist ja ein
platonisches
Verhältnis. Eher platonisch, freundschaftlich, intellektuelles Verhältnis auch. Und seine erste echte Liebe ist dann aber die Else von Richthofen. Mhm. Das ist die erste deutsche Sozialwissenschaftlerin.
Ist die verwandt mit dem Baron von Richthofen?
Das kann gut sein, das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, wer ist denn Baron von Richthofen?
Der Rote Baron.
Ah, der später da als Flieger so berühmt geworden ist. Das kann sein, das ist ja oft so, dass es dann ein auch manchmal weit verbreitetes Adelsgeschlecht ist, aber sie ist ja offensichtlich adelig. Die ist aber auch eine Frauenrechtsbewegte damals und die ist verheiratet allerdings mit einem Nationalökonomen, mit dem Edgar Jaffe. Mhm. Und die promoviert bei Weber. Mhm. Und zunächst kommt aber die Else von Richthofen mit dem Bruder von Alfred Weber, mit dem Bruder von Max Weber zusammen, und zwar ist es der Alfred Weber, der ist auch Soziologe. Mhm. Und übrigens ist diese Else von Richthofen auch Reformpädagogin und engagiert sich dann später, ab 1924, für diese Schule am Meer. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie noch ein Begriff ist. Letzte Folge, Beate Uhse ist zur Schule am Meer gegangen.
Ah.
Das war diese freigeistige reformpädagogische Schule, die dann eben da auf der Insel Jüst war das, glaube ich, Nordsee gegründet wurde. Ab 1918 hat er aber dann doch endlich eine Affäre mit ihr und erkrankt aber leider recht schnell danach, und zwar an einer Lungenentzündung, mutmaßlich ausgelöst durch die spanische Grippe. Und das schöne Ende der ganzen Geschichte ist aber dann, dass dann sowohl die Affäre mit der Pianistin als auch mit der Else von Richthofen, als auch eben die Freundschaft seiner Frau, das hält alles stand, und am Ende pflegen dann seine Frau und die Else von Richthofen ihn zusammen, als er dann schwer krank ist. Und zwischen Else von Richthofen und seiner Frau Marianne Weber gibt es auch eine sehr enge Freundschaft, und die hält dann auch sogar noch bis zu Marianne Webers Tod im Jahr 1954. So, das erstmal so ein bisschen zu der Biografie, und jetzt will ich noch zu seinem Werk kommen. Mhm. Also er ist linksliberal, Anhänger der parlamentarischen Demokratie, Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei. Das ist, wie schon mal kurz erwähnt, so die linksliberale Partei in der Weimarer Republik. Und kandidiert übrigens auch erfolglos für den Reichstag, für die DDP. Zu seinen einflussreichsten Werken gehört eine im Januar 1919 gehaltene Rede namens Politik als Beruf. Mhm. Und aus dieser Rede stammt zum Beispiel der recht berühmte Satz: Die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Bohren harter Bretter, oder man sagt auch jetzt heute dann oft dicker Bretter, ist ja noch sprichwörtlich. Mhm. Und er hält drei Eigenschaften von Politikerinnen für fundamental. Und zwar sind das Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß. Generell kann man sagen, Max Weber war ein unfassbar differenzierter Mensch. Also was ihn absolut abgestoßen hat, waren zu seiner Zeit sowohl die Radikalen auf der rechten als auch auf der linken Seite. Er war, wie gesagt, also linksliberal, Anhänger der parlamentarischen Demokratie. Er war Gegner der Monarchie, aber er war auch ein klarer Gegner dieser Räterepublik, wie sie zum Beispiel in Russland eingeführt wurde. Und er hat diese Rede, Politik als Beruf, nur deshalb gehalten, um einem seiner Widersacher eins auszuwischen, und zwar dem Kurt Eisner, der Anführer, also einer der Anführer der Novemberrevolution, damals Ministerpräsident von Bayern und eben radikaler Linker, USPD. Es war damals so, in München wurde zunächst er gefragt von Studenten, ob er diese Rede halten möchte, Politik als Beruf, und er hat erst abgelehnt. Und dann haben die Studenten gesagt, na gut, dann fragen wir halt den Kurt Eisner. Und dann hat er gesagt, dann halte ich die Rede doch, weil er wollte unbedingt verhindern, dass Kurt Eisner diese Rede hält. Und eine seiner Ideen im Bereich der Politik oder Politikwissenschaft ist diese Unterscheidung zwischen Gesinnungsethiker und Verantwortungsethiker. Mir waren diese Begriffe zwar halbwegs geläufig, aber ich habe mich noch nie so richtig damit beschäftigt, was das eigentlich bedeuten soll. Ich weiß, du hast diese Fragen und du, vielleicht zitterst du schon jetzt, aber hast du eine Idee, was dahinter stecken könnte? Gesinnungsethiker und Verantwortungsethiker. Und als kleiner Tipp, Max Weber hat Gesinnungsethik abgelehnt und war Fan der Verantwortungsethik.
Ich mag diese Fragen nicht, weil ich nur mit Halbwissen antworten kann.
Okay, nee, ist ja nicht schlimm. Es geht ja mehr darum, ob man sich sozusagen aus den Worten schon was ableiten kann. Ja. Also,
okay, dann versuche ich es mal. Ich würde sagen, dass die Gesinnungsethik ihren Urteilsraum eher dadurch aufbaut, dass Ideologien gefolgt wird und die Verantwortungsethik eher durch vorsichtiges Abwägen oder durch ein nüchternes Betrachten der vorliegenden Fakten, aus denen man dann urteilt?
Ja, es geht offenbar in diese Richtung. Der Gesinnungsethiker richtet seine Politik ausschließlich an seiner eigenen Gesinnung aus. Also unabhängig davon, was für Folgen das hat.
Ah.
Für ihn waren eben viele dieser radikalen Linken so typische Gesinnungsethiker.
Ja.
Oder Lenin wäre zum Beispiel wahrscheinlich. Also so, sofern man ihn überhaupt als Ethiker bezeichnen kann, vielleicht war er auch einfach nur reiner Machtpolitiker, aber falls er einer Gesinnungsethik gefolgt ist oder einer Ethik gefolgt ist, dann war es wahrscheinlich eine Gesinnungsethik. Also
ach, das denke ich schon. Ich denke schon, ja, dass Lenin.
Also sozusagen das Durchsetzen der eigenen Gesinnung ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf das, was dann als Folgen dadurch entsteht durch die eigene Politik. Also man könnte auch sagen, so zweckheilig die Mitte. Ne? Und ein Verantwortungsethiker ist jemand, der seine Politik zwar auch nach der eigenen Gesinnung ausrichtet, aber eben auch die Folgen und Nebenfolgen beachtet. Man könnte es auch so ein bisschen auf die Corona-Politik im Jahr 2021 übertragen und sagen, also jemand, der zum Beispiel sagt, Grundrechte sind heilig, Freiheiten dürfen niemals eingeschränkt werden, einfach aus Prinzip,
ja,
der wäre ein typischer Gesinnungsethiker. Ne? Ja. Jemand, der sagt so, das ist mir egal, welche Folgen das hat, es ist einfach, Grundrechte sind Grundrechte, die dürfen nicht eingeschränkt werden. Und der Verantwortungsethiker würde eben sagen, wenn wir die Freiheiten jetzt nicht einschränken, führt das in der Konsequenz nicht nur zu potenziell 100.000 Toten, sondern eben mittelfristig auch zu noch weniger Freiheit. Ne? Ja. Das ist eben die Konsequenz, wenn du jetzt nicht Freiheiten einschränkst. Weber selber hat das folgendermaßen ausgedrückt mit einem Beispiel. Man mag einem überzeugten gesinnungsethischen Syndikalisten noch so überzeugend darlegen, dass die Folgen seines Tuns die Steigerung der Chancen der Reaktion, gesteigerte Bedrückung seiner Klasse, Hemmung ihres Aufstiegs sein werden.
Hm.
Und es wird auf ihn gar keinen Eindruck machen. Also Syndikalisten waren so radikale anarchistische Gewerkschafter und Reaktion eben natürlich irgendwie sozusagen der politische Feind. Und für ihn ist ja die Reaktion auch der Feind, also er ist ja antimonarchistisch und so weiter.
Ja.
Verantwortlich, in Anführungsstrichen, fühlt sich der Gesinnungsethiker nur dafür, dass die Flamme der reinen Gesinnung, die Flamme zum Beispiel des Protests gegen die Ungerechtigkeit der sozialen Ordnung, nicht erlischt. Sie stets neu anzufachen, ist der Zweck seiner von möglichen Erfolg her beurteilt ganz irrationalen Taten, die nur exemplarischen Wert haben können und sollen. Also er wirft den Leuten sozusagen vor, da, um sagen, der eigenen Flamme des Gewissens zu folgen, kompromisslos Politik umsetzen zu wollen, ohne die Folgen zu berücksichtigen, die das Ganze dann eben reell hat. Und er ist aber, wie gesagt, sehr differenziert und deswegen sagt er auch oder räumt ein, Gesinnungsethik ist nicht verantwortungslos und Verantwortungsethik ist nicht gesinnungslos. Mhm. Also es ist nicht eine komplett saubere Trennung natürlich. Und er hat dann später auch nochmal versucht, diese beiden Ansätze zu verbinden und hat auch immer gesagt, also auch der Verantwortungsethiker braucht eine Gesinnung, der folgt, weil sonst ist er halt ein reiner Machtpolitiker und das hat er auch abgelehnt. Und ein großer Fan von Max Weber war übrigens Helmut Schmidt, der noch oft zitiert hat. Und ja, also sein Visionsstatement, das Bekannte von Helmut Schmidt, also wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Das hätte Max Weber wahrscheinlich nicht geteilt, weil er hat ja schon gesagt, Leidenschaft ist schon eine wichtige Voraussetzung und eben auch eine Leidenschaft, Politik umsetzen zu wollen, auch für Ziele.
Ja.
Also er hat mal davon gesprochen, es gibt Politik für die Macht und Politik von der Macht. Und damit meinte er, also entweder du lebst halt von der Macht, also machst es zum Beruf und das hat er abgelehnt, oder du machst die Politik tatsächlich für die Macht, also um etwas umzusetzen.
Ja, womit ich ja Weber auch verbinde, ist die Milieutheorie.
Mhm.
Was natürlich jetzt auch nicht Weber sich allein ausgedacht hat. Also es geht ja auf weitere Soziologen zurück und wurde ja dann durch Pierre Bourdieu auch nochmal verfeinert.
Ja.
Aber ich erinnere mich, da war ich mal auf einem Seminar dazu von der Studienstiftung und irgendwie ging es, glaube ich, eben um diese Milieutheorie und der Dozent wollte die alten Eliten, die akademische Welt und die natürlich auch die politische Sphäre, also das, was in der Bundesrepublik so über lange Zeit tatsächlich ausschlaggebend war, komplett als das Herrschende darstellen. Und ich war noch ganz jung und ich habe mir, also irgendwie war halt in Berlin aufgewachsen und hier in Berlin waren irgendwie, war so die herrschende Elite, so aus meiner Sicht, irgendwie so die Volksbühnenleute und irgendwie so, weiß ich nicht, die coole Radiomoderatoren, tolle Bands und so. Mhm. Und das habe ich dann auch gesagt, ja, also so, Im urbanen Leben zählen eigentlich diese alten Eliten nicht mehr so viel und da ist es irgendwie viel toller, wenn man mal mit Frank Castorf geredet hat oder so, und das hat ihn so sauer gemacht. Da hat irgendwie Weber auch nicht geholfen. Also
ja, man muss dazu sagen, Max Weber war selber auch, auch wenn er so differenziert in seinen Ansichten war sehr streitlustig. Also er war ein sehr imposanter Mann, war ziemlich groß, hatte meist einen Vollbart getragen. Und war jetzt schon jemand, der Konfrontation nicht aus dem Weg gegangen ist. Also er hat zum Beispiel mal auch jemanden zum Duell herausgefordert, der einen Streit mit seiner Frau hatte und so. Also das war jetzt, so persönlich war er schon auch durchaus ein Hitzkopf. Seine Ansichten war halt sehr, sehr differenziert.
Naja, das hat ihm ja vielleicht auch die Leidenschaft gegeben,
sich
so eigentlich schon bahnbrechend irgendwie in der Soziologie.
Ja, und tatsächlich so richtig berühmt wurde er erst nach seinem Tod, weil seine Frau dann begonnen hat, seine Schriften auch in größerem Maße zu publizieren. Also er war schon natürlich bekannt da in seiner Sphäre, in seinen intellektuellen Kreisen zu Lebzeiten, aber so richtig als Begründer der Soziologie, und das war ja, er hatte ja vor allen Dingen in Jura promoviert, aber so als Begründer der Soziologie gilt er eigentlich erst dann nach seinem Tod.
Wie so oft? Das war ja häufiger so, dass Frauen durchaus da eine wichtige Rolle gespielt haben. Ja, ich habe eine ganz kurze Geschichte in der Kategorie gestorben und dann eine längere. Die kurze Geschichte ist die Geschichte der Sicilian Sleeping Beauty.
Okay, die kenne ich nicht. Also ich kenne natürlich Sleeping Beauty, aber was ist die Sicilian Sleeping Beauty?
Das ist eine zweijährige Italienerin, die an der spanischen Grippe verstarb.
Ah.
Im Jahr 1920, und dann verständlicherweise waren ihre Eltern sehr traurig und wollten sie nicht gehen lassen und haben dann einen Bekannten, einen Balsamierer, gebeten, sie für die Ewigkeit zu erhalten. Das ist dem auch für die Zeit erstaunlich gut gelungen. Und man kann die seitdem in den Catacombe dei Cappuccini in Palermo sehen. Und es ist halt irgendwie so eine Attraktion, dass sich scheinbar ihre Augen öffnen und schließen im Laufe des Tages. Und das ist bedingt durch den Lichteinfall, durch das Glas, das dann so einen Effekt gibt, dass anscheinend ihre Augen so.
Also scheinbar nicht anscheinend.
Genau. Und es ist halt wohl sehr beeindruckend, wie lebendig sie irgendwie noch aussieht. Und also es war wohl ein ganz besonders gutes Rezept.
Besser als bei Lenin noch, oder?
Vielleicht. Naja.
Man kann ja mal so eine kleine Championship so zwischen Mao Zedong, Lenin und ihr. So, wer ist der am besten erhalten?
Morbide Championship. Naja. So der, meine größere Geschichte ist jemand, der auch sehr, sehr jung verstorben ist mit 33 Jahren. Und zwar ein indischer Mathematiker. Und da ist auch vor ein paar Jahren ein Film rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der sich mit dem Leben von Srinivasa Ramanujan beschäftigt.
Nee, wie heißt denn der Film?
Der Film heißt The Man Who Knew Infinity.
Ah, okay.
Im Englischen und im Deutschen die Poesie des Unendlichen. Mhm. Und ich habe den damals im Kino gesehen, also es war vor ein paar Jahren, Jahr 2015 kam der raus, und da hatte den da auch direkt gesehen. Und das hat mich wahnsinnig gerührt. Also es handelt von der Freundschaft des Cambridge-Professors, der ihn quasi entdeckt hat, Godfrey Harold Hardy und Srinivasa Ramanujan. Und es wird in dem Film natürlich auch nochmal stärker die Familien- und Ehegeschichte von Srinivasa Ramanujan erzählt, aber vor allem auch die Freundschaft zwischen den beiden, was eine sehr intensive, intellektuelle, aber auch menschliche Freundschaft war.
Mhm.
Und Hardy hat wohl auch später gesagt, dass es der einzige romantische Vorfall in seinem Leben sei seine Freundschaft mit Srinivasa Ramanujan gewesen.
Mhm.
Und das wurde in dem, kam in dem Film eigentlich auch ganz schön raus und ich musste echt heulen am Ende. Es war irgendwie sehr berührend. Also die Natur dieser Freundschaft ist auf, beruht auf jeden Fall auch auf wahren Begebenheiten.
Mhm.
Also Srinivasa Ramanujan war, wurde
Wie oft hast du das geübt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben?
Gar nicht. und jetzt verspreche ich mir bestimmt die ganze Zeit. ja, also er ist eigentlich in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Die Familie musste häufig die Wohnung wechseln. Drei seiner vier Brüder starben im Säuglingsalter. Er hatte auch Pocken und also es war alles nicht so einfach. Er selbst fiel wohl durch Sensibilität und Eigensinnigkeit auf. Also er soll sich immer auf der Erde gewälzt haben, wenn er nicht genau das zu essen bekommen hat, was er wollte. Und
bisschen autistisch wahrscheinlich auch.
Ja, 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 sehr wahrscheinlich. Und in den, er lernte nämlich auch nicht sprechen zunächst. Und dann kam aber sein Großvater auf die Idee, die tamilischen Buchstaben in eine Reisschicht am Boden zu zeichnen. Und indem er dann die Buchstaben aufgezeichnet hat, hat er dann auch sprechen gelernt.
Mhm.
Er hatte wohl ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter, die ihn als Brahmanen erzogen hat, was auch dazu geführt hat, dass er lebenslang ein sehr religiöser Mensch war.
Mhm.
Also er hat diese ganzen Traditionen, das Kastenwesen, religiöse Lieder, diese ganzen Rituale bis ins Kleinste beigebracht. Sein Vater war nur selten zu Hause. Und es fiel ziemlich schnell auf, dass er ein mathematisches Wunderkind war. Also in den anderen Fächern war er teilweise nicht so gut, aber in Mathe übertraf er auch ziemlich schnell schon Kinder, die 10 Jahre älter waren als er.
Hm.
Also bekam dann im frühen Erwachsenenalter auch ziemlich schnell einen Job, hat regelmäßig in einer Zeitschrift publiziert. Was interessant ist an der ganzen Persönlichkeit und auch damals an seinen Texten, ist, dass er wahnsinnig unsauber gearbeitet hat eigentlich und auch überhaupt keine Beweise aufgeschrieben hat, aber trotzdem meistens richtig lag.
Mehr so intuitiv.
Genau, genau. Das wird in dem Film auch sehr, sehr ausgereizt, so dieser Gegensatz von dem rationalen westlichen Professor und dem intuitiven Inder. Aber es war anscheinend wirklich so, dass er halt irgendwie, dass er ahnt hat, wie Zahlen miteinander zusammenhängen und dann irgendwie da auf die Lösung gekommen ist. Ein Mathematikprofessor am Central College in Bangalore, also der Herausgeber dieser Zeitschrift, in der er veröffentlichte, schrieb über seine Arbeiten: Mr. Ramanujans Methoden waren so knapp und neuartig und seine Präsentation so mangelhaft in Klarheit und Präzision, dass normale Leser an solch intellektuelle Gymnastik nicht gewohnt, ihm kaum folgen konnten. Es gab so einige Mathematiker in Indien, die überzeugt waren, dass man irgendwie im Westen von diesem Wunderkind wissen sollte, so unsauber er auch gearbeitet hat. So wurde das eben an diesen Godfrey Harold Hardy herangetragen, der ihn zunächst für einen Hochstapler hielt. Und dann aber zu dem Schluss kam, dass man so fantasievoll sein müsste, um solche Resultate sich auszudenken, dass es wahrscheinlicher ist, dass es die Wahrheit ist, als dass jemand diese Fantasie aufbringt. Hm. Und da gibt es auch ein Zitat zu von Hardy. Ich hatte zuvor nichts, auch nur im Entferntesten, Ähnliches zu Gesicht bekommen. Ein einziger Blick darauf genügte, um zu erkennen, dass nur ein Mathematiker allerhöchsten Ranges sie niedergeschrieben haben konnte. Sie mussten wahr sein, denn wären sie das nicht gewesen, so hätte kein Mensch die Fantasie besessen, sie zu erfinden. Schließlich musste der Verfasser absolut ehrlich sein, denn große Mathematiker sind häufiger als Diebe und Scharlatane mit einer solch unglaublichen Fähigkeit. Und Hardy ließ auch nichts anbrennen und setzte alles in Bewegung, um dieses Wunderkind zu sich nach Cambridge zu holen. Das Problem war aber, dass er als orthodoxer Brahmane Angst hatte, aus der Kaste zu fliegen, wenn er in ein fremdes Land gegangen wäre. Und seine hochreligiöse Mutter hat halt auch Bedenken. Und Ramanujan schickte halt stattdessen einen Brief ab, erstmal an Hardy. Darin hieß es unter anderem, ich habe in Ihnen einen Freund gefunden, der meine Arbeit mit Wohlwollen betrachtet. Was ja dann auch sein ganzes restliches Leben wahr bleiben sollte. Hm. Es kam dann auch so, dass die Eltern dann doch einwilligten und er halt seine Zeit in Cambridge in England begann. Der Charakter dieser Freundschaft war wohl auch gar nicht so einfach. Also es gab vor allem auch große kulturelle Unterschiede. Also Hardy war Atheist, sehr rational, wollte eben die Sachen beweisen und sich halt an die Regeln seiner Wissenschaft halten. Und Ramanujan war einerseits ja tief religiös und hat eben seine Mathematik aus dem Bauch heraus gemacht. Und das war wohl auch einiges an Reibung da in ihrer Beziehung, aber halt eine sehr produktive. Und Hardy gab sich auch Mühe, andere Wissenslücken von Ramanujan zu füllen. Sie arbeiteten häufig mal die Nächte durch, also so 30 Stunden Arbeit, 20 Stunden Schlafen. Also es war so ein richtiges Bootcamp, was die beiden da gemacht haben eigentlich. Und insgesamt fand Ramanujan in seiner Zeit in Cambridge etwa 3.900 mathematische Resultate, vor allem Identitätsgleichungen, von denen die meisten im Nachhinein bewiesen werden konnten. Mhm. Also Hardy hat wohl auch später noch viel über Ramanujan geredet. Also wie gesagt, er hat die Begegnung als den einzigen romantischen Vorfall in seinem Leben bezeichnet und hat sogar diesen romantischen Vorfall als seinen einzigen relevanten Beitrag zur Mathematik bezeichnet. Englisch konnte er ganz schlecht, Philosophie fand er interessant, politisch war er radikaler Pazifist. Mhm. Haben wir wieder diese Diskussion. War, wie gesagt, tief religiös, aber eher, also sehr offen bezüglich anderer Religionen. Also er war der Meinung, dass eigentlich alle Religionen sich gleichen und dasselbe meinen.
Wobei das denken ja viele Hinduisten, ne? Also das ist irgendwie so ein, das ist ja von der Anlage her noch relativ.
Meinst du, das ist ein Merkmal speziell?
Es ist auf jeden Fall ein Merkmal von polytheistischen Religionen, dass sie in der Tendenz toleranter gegenüber anderen sind als monotheistische Religionen. Ja. Weil monotheistische Religionen ja in der Regel behaupten, dass es einen einzigen wahren Gott gibt und alles andere Humbug ist. Und das ja auch meist in den Schriften tief verwurzelt ist, dass man das Polytheistische ablehnt. Das, was der individuelle Christ oder Muslim oder Jude daraus macht, ist natürlich was anderes, aber das ist zumindest im Hinduismus. Es ist sowieso ja keine vollständige, in sich geschlossene Religion. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Da werden verschiedenste Götter angebetet. Und einige sind ja völlig unbekannt in anderen Regionen. Und Sowieso ist, glaube ich, jetzt rede ich ein bisschen wie blind über Farben, weil ich bin jetzt kein Hinduismus-Experte, aber was ich mal so gehört habe, ist, dass halt so die Brahmanen und so weiter eigentlich diese verschiedensten Götter auch nicht mehr als so was Wichtiges betrachten, sondern dass es für die eher so Symbole sind für verschiedenste Dinge, dass irgendwie der Bauer sein Symbol hat, dass er irgendeinem Gott irgendwas opfert, aber dass es eigentlich am Ende alles eins ist. Und es werden ja auch dann Propheten anderer Religionen dann auch als irgendwelche Wiedergänger von irgendwelchen hinduistischen Göttern gesehen und sowas alles. Also buddhistische Religionen sind ja von der ganzen Anlage her so, dass die halt offen im System sind. Also die antiken Griechen und antiken Römer waren ja auch religiös zumindest relativ tolerant und konnten ja auch immer wieder andere eroberte Völker integrieren, auch mit ihren Religionen.
Ja, kommen wir mal zurück zu Ramanujan, der so wie viele Intellektuelle hat er irgendwie seine körperliche Existenz nicht so wertgeschätzt, also irgendwie nicht so drauf geachtet, gesund zu bleiben. Wohl war zudem noch Vegetarier, was in England zu Beginn des 20. Jahrhunderts jetzt nicht die beste Wahl war, um sich vielseitig zu ernähren. Dann erkrankte er ganz schrecklich, also ganz schwer an Bakterienruhe. Und dann obendrauf noch Tuberkulose und Vitaminmangel wegen der einseitigen Ernährung. Und zudem hatte er natürlich auch noch die Idee, dass wenn man solche Krankheiten kriegt, dass es halt irgendwie im göttlichen System seinen Sinn hat und so weiter, was auch nicht dabei geholfen hat, da irgendwie aktiv gegenzusteuern. Abgesehen davon ging es ihm nicht so gut. Also seine Mutter hat wohl fieserweise die Briefe seiner Frau abgefangen, sodass er irgendwie von seiner Frau monatelang nichts gehört hat. Dann war er eben so krank, kam in ein Sanatorium, wo zweifelhafte therapeutische Methoden angewandt wurden. Also man glaubte damals, dass Kälte gut sei für kranke Menschen. Es war wohl eine ziemlich diktatorische Klinikleitung. Man wurde von der Außenwelt isoliert und bekam schlechtes Essen. Und danach auch irgendwie ohne Nachricht von seiner Frau und irgendwie nach diesem komischen Aufenthalt und mit der Krankheit ist er dann komplett depressiv geworden und wollte nicht mehr leben. Hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Ist gescheitert, weil ein Wachtposten den U-Bahn-Zug, vor den er sich werfen wollte, noch aufhalten konnte. Wurde dann festgenommen, also sein Freund Hardy hat ihn dann nochmal rausgehauen, aber er hat sich dann entschieden, nach Kriegsende nach Indien zurückzureisen. Hat dort auch eine wirklich lukrative Professur bekommen und war inzwischen der Royal Society so loyal gegenüber, dass er einiges an Geld auch dorthin gespendet hat, was seine Familie halt überhaupt nicht verstanden hat, die auf seine Unterstützung angewiesen war. Überhaupt hat er sich wohl stark verändert, also kam dann zu Hause gar nicht mehr so richtig zurecht durch seine neue kulturelle Prägung, aber auch, weil sich wohl seine Wesensart komplett verändert hatte. Also vorher war wohl ein ganz herzlicher Mensch. Als er dann wiederkam, wirkte er wohl depressiv, kalt, mürrisch, ausgehungert, wollte nicht nochmal in ein Sanatorium, weil er komplett misstrauisch geworden war gegenüber Ärzten. Und Hardy, mit dem er nach wie vor in engem Kontakt stand, drängte dann aber darauf, dass er doch bitte nochmal in Madras einen Tuberkulose-Spezialisten aufsuchen sollte, der dann auch Tuberkulose diagnostizierte. Und leider wurde es dann immer schlimmer und er arbeitete Anfang 1920 noch bis zu seinem Tod trotz Fieber und Schmerzen an seinen mathematischen Notizbüchern. Und nachdem sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert hatte, starb er dann aber am 26. April.
Wie alt wurde er dann?
33.
Oh.
Und natürlich war Hardy davon auch sehr getroffen.
Aber eine sehr spannende Geschichte. Ja, den Film müsst ihr mir mal anschauen. Von wann ist denn der, weißt du das? So.
2015. Ja, also sehr berührend. Also es ist ein bisschen kitschig erzählt teilweise, aber man kann sich irgendwie der Geschichte doch nicht entziehen. Es ist irgendwie, ist auch eine einzigartige Geschichte, finde ich.
Gut, dann gehen wir zu den Geborenen über. Jetzt habe ich doch wieder moderiert.
Das macht mir überhaupt nichts aus. Wen hast du da?
Wir bleiben bei den Nerds.
Ja, ich habe auch einen Nerd.
Ah, sehr gut. Dann haben wir quasi nur Nerds.
Ich habe nicht Federico Fellini genommen.
Okay. Ich habe den wahrscheinlich visionärsten Science-Fiction-Autor aller Zeiten.
Vielleicht habe ich ja den visionärsten Science-Fiction-Autor aller Zeiten.
Okay, let's battle. Also, naja, also er gilt auf jeden Fall als einer der, wenn nicht sogar der visionärste, Isaac Asimov. Und was ihn so visionär gemacht hat, ist sein unfassbar breites Wissen bei gleichzeitig extrem hohem technischen Verstand. Er konnte dadurch in dieser Kombination, dass er so extrem viel wusste und eben diesen sehr hohen technischen Verstand hatte, konnte er einfach sehr, sehr viel ableiten von dem, was technisch noch bevorstand. Und er hat halt in seiner Schaffungsperiode, und das war im Bereich der Science Fiction vor allen Dingen die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, da hat er schon über moralische Regeln für KI nachgedacht, die Zerstörung des Planetens und Bildschirmtelefone. Mhm. Also das sind schon sehr visionäre Gedanken auf jeden Fall. Da muss dein Autor gleich mal gucken, ob er mithalten kann.
Mein Autor hat das Metaverse erfunden.
Ah, okay, auch nicht schlecht. Also er gilt zusammen mit Arthur C. Clarke, der bekannt ist unter anderem für die Romanvorlage für Odyssee im Weltraum und dem Robert A. Heinlein, der bekannt ist unter anderem für den etwas umstritteneren Roman Starship Troopers, der ja auch dann später verfilmt wurde, als einer der Big Three der englischsprachigen Science-Fiction-Welt. Und er hat sich selber immer eher als Denker begriffen, als Geschichtenerzähler oder Literat. Und das, dieser Selbsteinschätzung ist auch nicht ganz falsch, weil er ist in seinen ganzen Texten schon immer sehr sachlastig. Also es ist gerade am Anfang seiner Karriere ist er nicht so gut darin, spannende Geschichten zu erzählen, sondern er ist halt gut darin, nerdige Geschichten zu erzählen. Ja. Also in der Regel gibt es irgendwie ein Problem und das wird dann gelöst durch Technologie. Also das ist so in der Regel der Aufbau der Geschichte. Und er selber hat sich noch 1982 als literarisch vollkommener Amateur bezeichnet. Mhm. Und sagte immer sowas wie, ja, ich schreibe einfach die Gedanken auf, wie sie in meinem Kopf sind und achte gar nicht darauf, ob das jetzt am Ende eine spannende Geschichte ist oder nicht. Er selbst sagte von sich, dass er nur zwei Menschen getroffen habe in seinem Leben, die er für klüger hielt als sich selbst. Und das eine ist der Astronom Carl Sagan, der ist einem breiteren Publikum bekannt durch die TV-Sendung Kosmos. Mhm. Und das andere ist der KI-Forscher Marvin Minsky, der übrigens auch den Begriff künstliche Intelligenz miterfunden hat. Aber ich will jetzt mal in die Biografie von ihm. Also er wird geboren am 2. Januar 1920 in einem Dorf in Sowjetrussland und seine jüdischen Eltern, die wandern dann schon 1923 in die USA aus. Seine Eltern sprechen Jiddisch zu Hause, aber er ist sehr sprachbegabt und lernt sehr schnell die englische Sprache. Und in der Schule ist er einfach das Nerd-Klischee schlechthin, also hochbegabt, aber schüchtern Außenseiter und er überspringt mehrere Klassen. Und naja, weil er halt so wenig soziale Kontakte hat und so ein Nerd, liest er schon zu Beginn jedes Schuljahres sämtliche Schulbücher von vorne bis hinten komplett durch. Hm. Und weil ihm das dann nicht ausreicht, geht er eben in jungen Jahren schon in die lokale Bibliothek und liest dort unter anderem die komplette Enzyklopädie Britannica durch. Schon als kleiner Junge setzt er sich da das Ziel, das gesamte Weltwissen in sich aufzusaugen. Und diese frühe Prägung, das Weltwissen aufzusaugen, soll später auch nochmal eine Rolle in seinen Romanen spielen. Ich werde da gleich noch drauf zu sprechen kommen. Was ihn aber dann zu Science-Fiction-Literatur bringt, ist der Süßigkeitenladen seiner Eltern. Also sein Vater erwirbt 1926 nicht nur die amerikanische Staatsbürgerschaft, sondern auch einen Süßwarenladen. Und Isaac, der junge Isaac, muss da schon von Anfang an mithelfen. Das ist halt eine kleinbürgerliche Familie, wo die eben so ein bisschen Schwierigkeiten haben, überhaupt über Wasser sich zu halten. Und deswegen muss er da direkt aushelfen. Und Asimov, wie ja schon erwähnt, liest viel und überredet dann seinen Vater, dass er diese bunten Science-Fiction-Hefte, die er aus dem Süßigkeitenwarenladen kennt, lesen darf. Und zwar überzeugt er ihn mit dem Argument, dass da ja auch Science draufsteht. Weil eigentlich sagt der Vater erstmal so, das sind irgendwelche Comics, und so, darfst du nicht lesen, aber dann sagt er, da steht da Science drauf und dann darf er das lesen. Und dann taucht er völlig ab in diese Szene. Und das fand ich auch ganz interessant bei der Recherche. Also es gab schon damals so eine richtige Fandom-Nerd-Szene rund um Science Fiction, die ist genau in dieser Zeit dann entstanden.
Ah ja.
Also Ende der 30er Jahre in den USA. Und zusammen mit anderen Leuten rund um die Columbia Universität in New York gründet er dann die Futurian Science Literary Society. Die Mitglieder nennen sich selbst nur die Futurians. Mhm. Und diese Society wird in den Räumen der Kommunistischen Partei in New York gegründet, weil mehrere der Science-Fiction-Autoren und Fans dieser Zeit damals sind auch Kommunisten oder flirten zumindest mit dem Kommunismus. Und ebenfalls in dieser Zeit entstehen auch die ersten Cons. Und es gibt ja bis heute noch diese berühmte Comic-Con. Mhm. Und nicht alle in dieser Society sind jetzt Kommunisten. Es ist sogar einer, der ist relativ weit rechts da. Aber die verbindet alle der Glaube an eine bessere Zukunft durch Technologie. Also auch Asimov gehört dazu. Und einer der Gründer dieser Society ist, wie gesagt, Kommunist und sagt, dass alle Science-Fiction-Anhänger sich aktiv für die Verwirklichung des wissenschaftlichen Weltstaates einsetzen sollten. Und das sei die einzige Rechtfertigung ihrer Aktivitäten. Mhm. Mit 18 beginnt Asimov dann erstmals selber Science-Fiction-Geschichten zu schreiben. Und ist damit so erfolgreich, dass er nur 3 Jahre später, mit 21 im Jahr 1941, schon ihm der Durchbruch gelingt und er in dem damals angesagten Science-Fiction-Magazin publiziert, nämlich Astounding Science Fiction. Gibt es übrigens bis heute noch dieses Magazin. Und zwar ist das die Geschichte Und Finsternis wird kommen. Mhm. Damals ist er noch Chemiestudent. Und das ganz große Werk von Asimov, zumindest wenn es um Science Fiction geht, ist aber der Foundation-Zyklus. Und das ist eben ein gemeinsames Universum, in dem mehrere Romane, also viele Romane spielen. Die bekanntesten davon sind die ersten 3, die Foundation-Trilogie. Und es geht dabei um ein großes, böses, galaktisches Imperium, was dem Untergang geweiht ist, was von einem diktatorischen Kaiser regiert wird, und dann gibt es eine wissenschaftliche Elite, die sich gegen dieses Imperium verschwört und versucht, ein neues goldenes Zeitalter von Wissenschaft und Rationalität einzuführen. Also man muss schon sagen, diese Geschichten sind dann doch auch irgendwie so ein bisschen platt, also halt auch sehr nah an seinem eigenen Denken immer. Und in diesem Universum, dem Foundation-Zyklus, erfindet er auch eine fiktive Wissenschaft, und zwar die Psychohistorik. Und die Idee dieser Psychohistorik ist, dass historische Vorgänge mittels Psychologie versucht werden, zu verstehen, zu untersuchen und sich dann aus dieser Psychohistorik aus der Vergangenheit die Zukunft vorhersagen lässt. Und in diesen Romanen, ja?
Und anhand welcher Daten genau?
Also aus der Vergangenheit sozusagen die Zukunft vorherzusehen.
Aber
also,
wie wird das erfasst? Wird das dann in irgendwelche Kategorien eingeteilt, oder?
Ich habe mich jetzt nicht tiefer mit dieser, fiktiven Psychohistorik auseinandergesetzt.
Können wir mal in den Podcast einführen, die psychohistorische Analyse.
Ja, also es ist natürlich eine, wie gesagt, fiktive Wissenschaft. Das wird wohl nicht funktionieren, aber in diesem Roman funktioniert es halt, dass sozusagen die Vergangenheit psychologisch verstanden wird und dann daraus abgeleitet wird, wie diese Menschen sich dann in Zukunft verhalten wahrscheinlich.
Aber warum ist das fiktiv? Also gibt es da irgendwie so ein Tool, was die haben, was wir nicht haben? Oder ist es einfach nur so eine Spekulation?
Ich glaube, das ist einfach so eine Idee, dass man die Psychologie in der Zukunft so weiterentwickeln könnte, dass man aus der Vergangenheit die Zukunft ableiten könnte. Wie gesagt, ich habe mich damit nicht, ich habe es auch nicht gelesen, diese Foundation-Zyklus, sondern nur Zusammenfassung davon. Mhm. Aber in dieser ersten Trilogie zum Foundation-Zyklus spielt die Enzyklopädie Galactica eine ganz große Rolle. das ist ein Tarnprojekt in diesen Romanen, wo das gesamte Wissen des Universums gesammelt werden soll. Aber eigentlich ist das nur Vorwand dafür, dass sich die brillantesten Wissenschaftler der Welt zusammentun und dann den Aufbau einer neuen Zivilisation Plan, in der Wissenschaft zur neuen Blüte gelangt. Also wie gesagt, ein bisschen platt, aber halt in diesem Nerd-Kosmos fest verankert. Ja. Was aber sicherlich bis heute das ist, womit man Asimov am ehesten verbindet oder was seine berühmteste Erfindung sozusagen ist, sind die Robotergesetze, die du vielleicht auch schon mal gehört hast. Die stammen aus der Kurzgeschichte Runaround von 1942. Übrigens auch tatsächlich sehr visionär. Also 1942 sich über KI Gedanken zu machen, ist also wirklich extrem früh. Später werden dann verschiedene Kurzgeschichten zusammengefasst in iRobot und das wird 1950 veröffentlicht. Und das wird ja auch dann nochmal sehr frei verfilmt mit Will Smith im Jahr 2004. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, den habe ich damals im Kino gesehen. Mhm. Aber die Robotergesetze, die lauten: Erstens, ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugeführt wird. Zweitens, ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit der Regel 1 kollidieren. Drittens, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Also hierarchisch aufgebaute Gesetze.
Was ja auch in ewig vielen anderen Geschichten und Filmen dann wieder aufgegriffen wurde.
Genau, also im Grunde alles Mögliche von Asimov wurde wieder aufgegriffen. Also dieses böse Imperium siehst du bei Star Wars.
Ja, und auch die Robotergesetze, da dieser eine goldene Roboter. Ich entpuppe mich mal wieder als Star Wars.
Ach so, der goldene ist C3PO.
Okay.
Ja, und der andere R2D2, der kleine, der wie eine Tonne aussieht.
Genau, und der war das der neueste Film? Da ist auf jeden Fall so eine Situation, wo er sich dann selbst vernichten muss wegen dieser Robotergesetze.
Ach, die Robotergesetze werden jetzt auch in Star Wars inzwischen zitiert. Okay, das wusste ich gar nicht.
Also, ja.
Ah, okay.
Ja.
Nicht nur in Romanen und in fiktiver Literatur und Filmen werden diese Robotergesetze ständig zitiert, sondern die werden jetzt auch ständig noch auf KI-Konferenzen zitiert. Also die sind tatsächlich ein echter Gegenstand der Debatte. Allerdings muss man dazu sagen, das wäre jetzt gar nicht so im Sinne von Asimov, weil Asimov in seinen Werken eigentlich sehr genau zeigt, dass diese Gesetze ziemlicher Unsinn sind. Also die sind halt alle interpretationswürdig. Also zum Beispiel, was heißt einem Menschen Schaden zufügen? Was ist mit einem Operationsroboter, der einem menschlichen Gewebe in einem bestimmten Bereich absichtlich Schaden zufügt, um den Gesamtkörper zu retten? Also diese Gesetze sind eigentlich, und das thematisiert er in seinen Romanen ständig, dass diese Gesetze nicht funktionieren, dass sie im Konflikt stehen, dass sie interpretationswürdig sind. Was ist mit Menschen, die heute noch nicht geboren sind? Muss man die einbeziehen in die Rechnung oder nicht? Es gibt dann später…
Sehr philosophisch, diese ganzen Fragen.
Ja, auf jeden Fall. Und später, es gibt dann zwei Romane, und zwar Der Aufbruch zu den Sternen und das Galaktische Imperium, wo dann ein nulltes Gesetz ergänzt wird. Und zwar lautet dieses nullte Gesetz dann: Ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Und dieses nullte Gesetz wird dem ersten vorangestellt. Das heißt, es ist hierarchisch noch höher als das erste Gesetz. Das heißt, danach dürfen Roboter dann auch Menschen, einzelne Menschen verletzen und töten.
Wenn die gesamte Menschheit
dadurch sonst gefährdet wäre, genau.
Das ist dann die utilitaristische
Ja, genau. Aber wie gesagt, also Asimov hat diese Robotergesetze erfunden, nicht um zu sagen, wenn wir mal künstliche Intelligenz entwickeln, dann müssen wir da hinkommen, diese Gesetze umzusetzen, sondern er hat eigentlich sie erfunden, um zu zeigen, dass solche einfachen Gesetze nicht funktionieren, dass sie interpretationswürdig sind, und er wollte das einfach problematisieren und die philosophische Diskussion sozusagen darum führen. Übrigens noch ein weiteres Werk, was sich natürlich sehr stark an Asimov orientiert bzw. sich hat inspirieren lassen, ist natürlich das von Douglas Adams mit dem Paar Anhalter durch die Galaxis. Da geht es ja auch ständig um so eine Enzyklopädie Galactica und so weiter. Nach dem Krieg widmet sich Asimov dann zunächst stark populärwissenschaftlichen Sachbüchern. Also er schreibt gar keine Science Fiction mehr. Und er ist eine absolute Maschine. Also über sein Leben hinweg wird er 500 Bücher veröffentlichen. Unter anderem ein 600-Seiten-Werk über William Shakespeare ist dabei. Ein Buch über die alten Griechen. Ein Witzebuch mit 640 Witzen. Anekdoten und Limericks und Hinweisen, wie man sie erzählt. Und eine Anleitung über Rechenschieber. Also der Typ ist einfach die ganze Zeit in Produktivmodus und haut die Sachen einfach raus. Und einer der Gründe, warum er nach dem Krieg dann sich so auf diese wissenschaftliche Literatur oder populärwissenschaftliche Literatur stürzt, ist, dass er so ein bisschen ernüchtert ist vom Zweiten Weltkrieg und von dem dann darauf folgenden Kalten Krieg. Also er war am Anfang eben Zukunftsutopist und Optimist und verliert so über sein Leben auch nach und nach immer stärker seinen Glauben an die Rationalität des Menschen. Also das hat ihn am Anfang extrem geprägt. Er ist übrigens auch später dann Mitgründer von der größten Skeptikervereinigung der USA. Also er war immer jemand, der gegen Pseudowissenschaft gekämpft hat und so weiter. Aber er verliert so nach und nach so ein bisschen dieses Vertrauen in die Menschheit. Im Kalten Krieg ist er halt dann schon klar auf Seiten der westlichen Demokratien. Also er ist dann auch, wie gesagt, man hat in seiner Jugend da eher auch mit sozialistischen Ideen geflirtet, aber sieht dann sozusagen, wie der Kommunismus oder Sozialismus in der Sowjetunion umgesetzt wird und ist dann der Meinung, man muss jetzt auch irgendwie hier die Bevölkerung in den USA aufklären über Wissenschaft, damit wir nicht ins Hintertreffen geraten, diesen Wettkampf der Systeme. Erst in den 80er Jahren kommt er wieder zur Science Fiction zurück und schreibt dann auch nochmal Fortsetzung zu seinem Foundation-Zyklus. Und 1976 wird er Mitglied dieses Committee for Skeptical Inquiry, einer der größten Organisationen der Skeptikerbewegung. In Deutschland gibt es ja die GEWUB, die so ähnlich ist. Mit Arthur C. Clarke, also der, wie gesagt, der Romanautor von Odyssee im Weltraum, verbindet ihm so eine jahrelange frötzelnde Freundschaft. Also heute würden wir es vielleicht Flame War nennen.
Frenemies.
Ja, Frenemies oder halt Flame War in Online-Foren. Es gibt die Legende.
Was ist Flame War?
Flame War.
Flame War. Was
also
ist
das? Das heißt so, sich gegenseitig die ganze Zeit anflamen, also zu beleidigen.
Okay. Ich war, glaube ich, nicht genug in Foren unterwegs.
Das ist auch so ein, ich weiß nicht, ob der Begriff heute noch verwendet wird, das ist so ein Usenet-Begriff, also das ist so 90er.
Okay.
Keine Ahnung, ob es ihn heute noch so gibt, den Begriff. Aber es gibt die Legende, dass er in den 70ern mit dem Arthur C. Clarke einen Pakt in einem New Yorker Taxi geschlossen hat, demzufolge der jeweils andere bis an sein Lebensende behaupten muss, dass der jeweils andere der beste Science-Fiction-Autor sei. Und auf diese Legende spielt er dann auch mit verschiedenen Anekdoten an. Also er schreibt dann zum Beispiel 1979 in einem Essay: Es fällt mir nicht schwer, Clarke als den besseren Science-Fiction-Autor zu bezeichnen. Er ist mir ja immerhin auch in anderer Hinsicht überlegen, etwa in Sachen Glatzköpfigkeit, Alter und Hässlichkeit. und Clarke wiederum weist regelmäßig darauf hin, dass sein Encyclopedia Britannica-Eintrag länger sei als der von Asimov. Das ist so seine Rache dann. Ja, 1992 stirbt Asimov mit 72 Jahren an den Spätfolgen einer HIV-Infektion, die er sich 1983 durch eine Bluttransfusion zugezogen hat. Und wie ich schon kurz gesagt hatte, über sein Leben hinweg hat er dann 500 Bücher veröffentlicht und da mit 21 das Schreiben begonnen hat, habe ich das mal ein bisschen, habe ich das mal berechnet. Das heißt, dass er im Schnitt pro Jahr fast 10 Bücher geschrieben hat. Mhm. Und ich weiß, du kennst wahrscheinlich auch irgendwie ein oder zwei Leute, die mit Bücherschreiben ihr Geld verdienen. Ich habe mal mit solchen Leuten gesprochen und die sagen halt so, ein Buch pro Jahr ist sehr, sehr gut, wenn man es hinbekommt. Also 10 pro Jahr ist absolut crazy. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Nach der Dewey-Dezimal-Klassifikation, das ist so die international am weitesten verbreitete Klassifikation für Bibliotheksbestände, hat Asimov in 9 von 10 möglichen Kategorien mindestens ein Werk veröffentlicht. Also er hat auch einfach sehr, sehr viel geschrieben in verschiedensten Kategorien. Und
ja, ich hatte mein Interview mit einem Schriftsteller, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, es war irgendwie so ein super populärer Krimi-Autor, glaube ich. Hm. Der hat seinen Arbeitsprozess so beschrieben, dass er einfach so verschiedene Projekte auf seinem Tisch hat und sich dann immer wieder so ein Projekt nimmt, daran weiterschreibt und dann wieder das andere und dann vielleicht hat er das auch so gemacht.
Ja, also er hat mal gesagt, dass er halt einfach seine Gedanken aufgeschrieben hat. Also so, wie sie ihm in den Sinn gekommen sind und auch mit der entsprechenden Schnelligkeit.
Ja.
Und das erklärt natürlich auch, warum viele seiner Werke halt, sind auch oft technisch sehr präzise, sind sehr visionär, aber sie sind erzählerisch, gehören jetzt nicht zu den allerbesten. Also, also so Dramatik und Aufbau und so weiter, da war er nicht ganz oben mit dabei. Nur halt, was ja eben die also Science Fiction im engeren Sinne, ne? Also tatsächlich auf Grundlage heute wissenschaftlicher Erkenntnisse die Zukunft ableiten. Das ist ihm extrem gut gelungen. Und das, da ist er dann eben auch zu diesen philosophischen Fragestellungen gekommen. Und diese Robotergesetze von 1942, muss man sich wirklich mal vorstellen, ne? 1942, die werden heute noch auf KI-Konferenzen zu Rate gezogen, wenn es darum geht, autonomes Fahren zu besprechen.
Ja,
ja, das war Asimov.
Ich weiß nicht, ob du von Daniel Francis Galloway schon mal gehört hast.
Nein, auch ein Science-Fiction-Autor.
Ja, und das finden Science-Fiction-Fans, die sich mit Galloway beschäftigt haben, auch immer sehr schade und sehr gemein.
Dass er viel weniger bekannt ist als Asimov zum Beispiel.
Genau, dass er einfach vergessen wurde, quasi. Weil eigentlich hat er wirklich bemerkenswerterweise den Grundstein für die Matrix Filme gelegt.
Metaverse.
Genau, genau. Zur Biografie kommen wir gleich noch. Eines seiner wichtigsten Bücher wurde auch von Fassbender.
Welt am Draht, ne?
Genau.
Ja, den Film kenne ich.
Hast du geschaut?
Ja.
Ja, ich habe ihn mir jetzt auch angeschaut im Vorhinein. Tolle Ästhetik auch. Ich habe irgendwie lauter Screenshots gemacht, weil es einfach so spannend inszeniert ist.
Ja. Aber stimmt, ich hatte von diesem Roman Simulacron 3, ne? Davon hatte ich schon mal in dieser ganzen Matrix-Diskussion gehört, ja.
Ja, genau. Und soll ich was sagen zur Handlung? Oder weißt du es noch?
Ja, grob. Also es ist ein Computer, der gebaut.
Spielt interessanterweise im Jahr 2024, also in 3 Jahren.
Ja, also ich erinnere mich, ich habe den Film halt, wie gesagt, gesehen, das ist lange her, also bestimmt 10 Jahre oder so, weil ich das damals irgendwie gehört habe, dass das sozusagen ein Film war, der diese Matrix-Vision schon lange vor Matrix gezeigt hat und eben auf diesem Roman basiert. Und ich erinnere mich an so eine 70er-Jahre Ästhetik auf jeden Fall in diesem Film. Und es wird ein Computer gebaut, um, ich glaube, sogar für Marktforschungszwecke irgendwas zu simulieren, eine Stadt zu simulieren oder so.
Mhm.
Und diese Menschen, die da simuliert werden, in dieser virtuellen Stadt, entwickeln dann aber eben ein eigenes Bewusstsein. Ich glaube, man kann dann, also diese Mitarbeiter dieser Firma, die diese Computer gebaut haben, gehen dann so matrixmäßig auch immer in diese Welt rein. Ich weiß nicht mehr genau wie, ob die jetzt nicht eine VR-Brille aufsetzen oder wie die da irgendwie, wahrscheinlich mit irgendwas mit Draht, also ich weiß nicht genau, aber die gehen immer in diese Welt rein, besuchen die sozusagen und merken dann, glaube ich, irgendwie, dass diese Menschen da ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben und so rebellieren oder irgendwie so in diese Richtung, ich weiß nicht mehr genau.
Nein, also der Unterschied ist, dass die Leute ganz ähnlich wie in der Matrix nicht wissen, dass sie in der Simulation sind.
Ja,
Also es ist nicht so, dass man eine Brille aufsetzt und weiß, man ist im Metaverse.
Nee, aber die Mitarbeiter, die gehen in diese Welt. Genau, und diese Leute, die werden einfach nur, also die Leute im Computer werden simuliert, ne? Und ich glaube, die Mitarbeiter, die können aber in diese Welt, die können die, glaube ich, betreten mit irgendwas, oder?
Na, also in Welt am Draht ist es so eine Welt in der Welt in der Welt.
Ah ja, genau, das ist dann, glaube ich, ganz am Ende die Auflösung, ne? Das ist dann, dass die Leute selber.
Schön gespoilert. Ja. Ja, genau. Also, und es ist ja so, dass am Anfang stirbt ein Wissenschaftler, der dieses Forschungsprojekt vorangetrieben hat. Mhm. Und dessen Nachfolger entdeckt dann immer mehr Ungereimtheiten in seiner eigenen Umgebung.
Ja.
Und dann wächst in ihm der Verdacht, dass er vielleicht selbst in einer Simulation ist.
Ah, so war das, ja, okay. Mhm.
Und es fällt dann halt auf, dass immer mehr Menschen in der Simulation sich anders verhalten als geplant und teilweise auch Suizide begehen und so. Mhm. Also die Simulation bröckelt halt. Dass die ganze Sache als Marktforschungsinstrument aufgebaut wurde, ist natürlich auch total zeitgemäß. Mhm. Also damals gab es natürlich auch schon Marktforschung, aber das war super visionär von Galloyer, schon vorauszusehen, welche Bedeutung das mal gewinnen würde. Und noch ganz unabhängig vom Metaverse oder irgendwelchen käuflichen Erfahrungen in einer Parallelrealität sind wir ja schon alle als Abbildung vorhanden. Also als
digitaler Zwilling sozusagen.
Ja, genau. Und das ist eigentlich genau das, was sich Galloyer da ausgedacht hat. Also nicht genau das, aber es geht überzeichnet in diese Richtung, dass es halt so eine Parallelwelt gibt, wo zwecks Marktforschung alle Menschen sich nochmal bewegen und teilweise dann auch nochmal anders ausgerichtet werden, irgendwo hingenatscht werden, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und das wird ja durchaus auch gemacht. Also das ist ja auch so ein bisschen die dunkle Seite meiner Profession, meines Jobs, dass also diese sogenannten Dark Patterns, dass man halt Leute irgendwo hinschiebt, um Erkenntnisse zu gewinnen.
Es sind nur noch, Dark Patterns sind eher sowas wie, es sind nur noch 2 Hotelbetten verfügbar, buchen Sie jetzt.
Nee, das kann auch noch subtiler sein. Okay. Also so eigentlich sogar unbewusst wirkende Farbgebung.
Ach so, leichtes Nudging, ja.
Dass dein Flow halt so gesteuert wird. Also es gibt natürlich auch psychologische Studien über Nudging, hatte ich jetzt gerade diesmal in der Gehirn und Geist von einer gelesen, wo gezeigt wurde, dass Menschen schon für Nudging empfänglich sind, aber nur, wenn sie eh schon so ein bisschen die Veranlagung oder so eine Tendenz hatten, sich in die Richtung zu bewegen. Also deshalb sollte man das auch nicht überbewerten, aber Menschen, die wackeln, können halt auch sehr schnell, was zum Beispiel bei Wahlentscheidungen halt sich fatal auswirken kann, in eine Richtung geschoben werden. Mhm. Naja, aber also kommen wir mal zurück zu dem Film beziehungsweise dem Buch, also ja, Galloyers Buch und danach noch zu seiner Biografie. Was ich ganz aus philosophischer Hinsicht ganz spannend fand an dem Buch, ist, also Descartes wird auch in dem Buch erwähnt, also eben den vielen ist wahrscheinlich, ich denke, also bin ich im Begriff. Hm. Also die Überlegung von Descartes zur Einordnung der Wirklichkeit ist ja so eine Grundhaltung des Zweifelns. Also nicht unbedingt Skeptizismus, aber eben der methodische Zweifel, der einen näher zur Wahrheit führt, weil man einfach davon ausgehen muss, dass die Sinneswahrnehmung und aber auch die Verstandesleistung nie präzise sein kann. Also dass man immer davon ausgehen muss, dass die Sinne einen täuschen und auch dass das eigene rationale Urteilsvermögen einen täuscht. Und also das sind die ersten beiden Phasen des Descartes'schen Gedankenexperiments. Und die dritte Phase betrifft die Gültigkeit der Logik sowie der Mathematik. Hm. Und da macht Descartes nochmal den Twist, dass das zwar anscheinend einen universellen Charakter hat, aber dass es ja trotzdem denkbar ist, dass diese Konzepte eigentlich gar nicht wirklich zutreffen, einfach nur durch einen Genius malignus, also sowas wie einen bösen Geist, vorgetäuscht werden. Also dass auch sogar die Mathematik und scheinbar unverrückbare Konzepte ja vielleicht auch einfach nur eine Simulation sind.
Mhm.
Vielleicht hat Ramanujan einfach die Simulation geknackt. Naja, auf jeden Fall, das finde ich super spannend, weil ja genau das, und dessen war sich ja auch Galloyer bewusst, weil er hat das ja auch, hat ja Descartes auch mit in den Roman reingeschrieben, dass eigentlich der ganze Roman so ein Descartesches Gedankenexperiment ist.
Mhm.
Aber kommen wir vielleicht mal zu dem Menschen selbst, da weiß man gar nicht so viel drüber.
Mhm.
Also da ist die Literatur vielleicht auch spannender als die Biografie selbst, obwohl seine Todesursache auch ziemlich abenteuerlich ist. Aber fangen wir mal von vorne an. Er wurde am 11. Februar 1920 in New Orleans geboren. Seiner Heimat blieb er wohl auch Zeit seines Lebens verbunden. Fing auch an zu studieren, doch wie wir besprechen werden, wenn wir in die 40er kommen, fing dann der Weltkrieg an. Die Vereinigten Staaten traten mit ein und Galloyer wurde 1942 Testpilot. Direkt nach dem Militärdienst, also nach dem Krieg, arbeitete er dann als Reporter bei einer Tageszeitung. Das waren die States Item in New Orleans. Ging relativ früh, nämlich im Jahr 1967, in den Ruhestand. Und der Grund für diesen Ruhestand waren mehrere Kopfverletzungen, die er sich als Testpilot geholt hat. Weil, obwohl er dann als Reporter gearbeitet hat, blieb er Testpilot und versuchte wohl immer wieder, die Grenze der Erdatmosphäre zu erreichen. Also er ist halt in irgendwelchen primitiven Raketenflugzeugen immer möglichst hoch geflogen, wollte wahrscheinlich gerne den Weltraum erreichen.
Ein früher Jeff Bezos oder Elon Musk, ja.
Ich glaube, damit tut man am Galloyer unrecht. Naja, auf jeden Fall kam es zu diversen Unfällen und Bruchlandungen und das führte dann eben auch dazu, dass er nicht mehr arbeiten konnte und relativ früh verstarb. Vielleicht ist das ja auch der Grund, dass er nicht so richtig bekannt wurde. Aber zu Lebzeiten wurden seine Kurzgeschichten auf jeden Fall gerne gelesen und auch seine insgesamt 5 Romane waren nicht unerfolgreich. Am bekanntesten sind eben Simulacron 3 und Dark Universe oder Dunkles Universum.
Mhm. Worum geht es beim Dark Universe dann?
Da geht es um, das ist eine dystopische Science-Fiction-Geschichte, da geht es darum, dass die Menschheit in völliger Dunkelheit unter der Erde lebt.
Mhm.
Und das ist eigentlich fast schon eine Sci-Fi-Erzählung, die sich um das Höhlengleichnis dreht. Also auch wieder so eine philosophische Sci-Fi-Geschichte eigentlich. Weil nämlich die Bewohner dieses dunklen Reiches versuchen, das Licht zu erreichen oder zumindest die Protagonisten. Es gibt da auch sehr philosophische Passagen, also irgendwie dass aus der Kenntnis der Dunkelheit abgeleitet wird, dass sich erst dadurch die Kenntnis des Lichts ergeben kann.
Mhm.
Also so irgendwie dieses Yin-Yang-Prinzip, beziehungsweise steckt da eben natürlich auch das Drängen nach der Erkenntnis oder nach dem Verborgenen, was nicht jeder sieht, aber das angenommen werden muss, wenn man sich eigentlich seine Umgebung aufmerksam anschaut. Vielleicht auch so ein bisschen wie diese Metapher aus This is Water von David Foster Wallace, wo er ja darüber schreibt, dass zwei junge Fische einem alten Fisch begegnen und der alte Fisch fragt die zwei jungen Fische, how is the water? Und also wie ist denn das Wasser heute? Und die beiden jungen Fische schwimmen ein bisschen weiter und dann sagt der eine Fisch zum anderen, was ist Wasser?
Mhm.
Also das ist irgendwie so ein bisschen der Gedanke. Also man kennt das Licht einfach nicht und weiß gar nicht auch so richtig, dass man sich in Dunkelheit befindet. Das Buch entwickelt sich vielleicht so ein bisschen wie ein Buster Keaton-Film. Also sie kommen am Ende nie so richtig zum Licht. Also es ist auch wirklich so ein bisschen dark, die ganze Geschichte. Und es auch sehr philosophisch.
Erinnert mich an eine andere Kurzgeschichte von Asimov von 1965, die heißt Und Finsternis wird kommen. Und da überlegt.
Wer hat da von wem geklaut?
Ja, von wann ist denn die Geschichte?
61.
Ah, okay, dann war die früher, okay.
Ja, Asimov hat wahrscheinlich die ganze Zeit nur bei Galloyer abgeschrieben.
Ja, wobei bei 500 Büchern, der hat irgendwie 2 veröffentlicht, also.
Nee, 5.
Okay. Und zwei davon halbwegs bekannt.
Und Asimov hat einfach aus jeder Kurzgeschichte von Galloyer so ein Buch gemacht. Ja, das waren dann.
Aber spannend, ja. Und Simulacron 3 ist von 1964, ne? Das ist also tatsächlich auch sehr visionär, auf jeden Fall, muss man mir zugestehen, für das Jahr. Ja, und an der Stelle muss ich auch sagen, jetzt habe ich den Laptop zugeklappt, weil dann kommt bei mir nichts mehr.
Ah, das heißt, du lässt mich hier allein mit dem Legacy-Check genau. und dem…
Legacy-Check und Song des Jahres, genau.
Okay, okay. Ja, ich habe noch eine Wissenschaftsgeschichte.
Okay, beim Legacy-Check?
Ja. Mein Legacy-Check dreht sich um wohl eine der berühmtesten Korrekturmeldungen in der Geschichte der westlichen Presse. Oder wie nennt man das, wenn eine Zeitung eine Korrekturmeldung bringt?
Eine Korrekturmeldung, glaube ich. Es gibt noch die Gegendarstellung. Das ist
ja,
dann,
genau, Gegendarstellung.
Das ist dann, die man erwirkt als das Berichterstattungssubjekt, wenn man sagt, das war falsch. Und das ist jetzt insbesondere auch eine deutsche juristische Bezeichnung. Wenn du das richtig durchsetzt, dann gibt es die Gegendarstellung.
Aha.
Aber ich nehme an, das war eine Correction, tatsächlich eine Korrektur.
Genau. Und zwar nahm die New York Times die Apollo 11 Mission vom 16. Juli 1969 zum Anlass, sich im Nachhinein bei dem inzwischen verstorbenen Raketenwissenschaftler Robert H. Goddard zu entschuldigen. Der hatte nämlich im Jahr 1920 eine Abhandlung veröffentlicht, die vermutete, dass es Sinn machen würde, Raketen jenseits der Atmosphäre zu starten, nämlich ganz einfach mit dem Wechselwirkungsprinzip gedacht, dass wenn ein Körper eine Kraft auf einen anderen ausübt, der andere Körper eine Gegenkraft ausübt und dass sich dadurch ein erhöhter Antrieb entwickelt. Also dass eben der Rückstoß der Rakete gegen die Atmosphäre, also ganz einfach gesagt, der Rakete dabei hilft, schneller voranzukommen und dass es eine Rolle spielt. Und die New York Times von damals fand das total lächerlich, sich das vorzustellen, dass das funktionieren könnte und dass die Atmosphäre von einer solchen Natur sein könnte, da diese Gegenkraft zu erzeugen.
Mhm.
Und das wurde dann eben kleinlaut berichtigt im Jahr 1969. Und was ich an der Geschichte von Goddard selbst ganz schön fand, war zu lesen, wie er zur Raketenwissenschaft kam. Also er hatte wohl sich schon als kleines Kind für Raumfahrt interessiert, weil er Krieg der Welten von H.G. Wells gelesen hatte. Den hatten wir ja auch schon. Und es gab wohl auch noch so ein anderes Schlüsselerlebnis. Und zwar im Oktober 1899, war Goddard gerade 17 Jahre alt und kletterte wohl auf einen Kirschbaum, um tote Äste abzuschneiden und war wohl ganz gebannt davon, wie der Himmel an dem Tag aussah und schrieb später über diesen Moment, ins Deutsche übersetzt: An diesem Tag kletterte ich auf einen hohen Kirschbaum im hinteren Teil der Scheune. Und als ich zu den Feldern im Osten blickte, stellte ich mir vor, wie wunderbar es wäre, ein Gerät zu bauen, das sogar die Möglichkeit hätte, zum Mars aufzusteigen. Und wie es im Kleinen aussehen würde, wenn es von der Wiese zu meinen Füßen hochgeschickt würde. Ich habe mehrere Fotos von dem Baum, die ich seitdem gemacht habe, mit der kleinen Leiter, die ich hergenommen habe, um darauf zu klettern. Es schien mir damals, dass ein Gewicht, das um eine horizontale Welle herumwirbelt und sich oben schneller als unten bewegt, aufgrund der größeren Zentrifugalkraft am oberen Ende des Pfades Auftrieb liefern könnte. Ich war ein anderer Junge, als ich vom Baum herabgestiegen bin, als ich hinaufgestiegen bin. Die Existenz schien endlich sehr zielführend zu sein. Und er feierte tatsächlich für den Rest seines Lebens den 19. Oktober als privates Gedenken an den Tag seiner großen Inspiration. Ja, und ich habe für unsere letzte Kategorie, den Song des Jahres, 2 zur Auswahl. Möchtest du lieber O Sole Mio hören oder Brüder zur Sonne zur Freiheit?
Dann würde ich lieber den Brüder zur Sonne zur Freiheit hören.
Auf jeden Fall Kontext, O Sole Mio wurde nicht im Jahr 1920 geschrieben, sondern bei den Sommerolympiaden in Antwerpen anstatt der italienischen Nationalhymne gespielt. Weil irgendwie die Italiener verpeilt hatten, die Noten abzuliefern bei der Band. Und
ja.
Ja, haben sie halt Oh Solo Mio gespielt. Und das war auf jeden Fall ein ziemlich beliebter Hit zu der Zeit.
Sie crash nach Aure, purpurata tarta, adriata stunda, saca fiesta certa. Ai salem lagrims, lascia debe selva, Arma quanisciem nuascias linas helpa. Ed irus salis, caspus ac mirs, tota vata.
Zur Sonne, zur Freiheit wurde im Jahr 1920 zum ersten Mal vom Schubert-Chor öffentlich auf Deutsch gesungen. Ursprünglich ein russisches Lied und wie wir wissen, heute eins der Lieder, das auf SPD-Parteitagen gerne gesungen wird. Das können
und
wir
es ist noch nicht gegendert, ne? Es ist immer noch Brüder.
Brüder und Schwestern zur Sonne. Wir können uns gerne eine Version von einem der Parteitage anhören.
Wird das denn eigentlich noch auf jedem Parteitag gespielt? Ist das immer feste Programm?
Ich habe kein SPD-Parteibuch, das weiß ich gar nicht. Hast du eins?
Nein, aber ich kenne einige Leute in der SPD.
Ja, das bleibt nicht aus. Gut, dann hören wir uns das jetzt an und verabschieden uns damit, oder?
Ja, ich habe eben mal darüber nachgedacht, bis zu welchem Jahr wir eigentlich dann diese Geboren-Kategorie bestücken können mit Personen. Weil wir werden ja irgendwann in die Zeit kommen, wo diese Leute dann sehr jung sein müssen.
Guter Punkt. Gut, dass es so viele junge AktivistInnen gibt.
Ja, also Greta Thunberg wird sicherlich dann mit dabei sein. Ja. Ich weiß nicht, in welchem Jahr sie geboren ist, aber das müsste ja irgendwie so in
Aber 2030 2000er. Ist sie dann auch schon über 30.
Ja.
Good point. Bin ich auch gespannt. Müssen wir vielleicht irgendwann.
Irgendwann sehr junge Kinderstars behandeln in der Geborenen-Kategorie.
Ja, aber ich meine, 2030 wäre es dann ein Säugling. Also
ja.
Vielleicht irgendwie der jüngste Spross des dann wahrscheinlich neuen Königs von England oder,
ja.
oder dessen Enkel, keine Ahnung.
Gut, also dann recken wir die rote Faust zum Gruße und steigen mit
O Sole Mio.
Mit O Sole Mio.
Okay, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.